Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 23. Januar 2026 mit Logo Rö.
Einer Rede mutmaßlich für die Geschichtsbücher.
Weiteren guten Reden.
Neuen Zolldaten.
Grönland.
Also Zolldaten, nicht Soldaten, und ich habe gerade irgendwie einen Sprechfehler. Krankschreibungen.
Energy.
Einem Mercosur-Desaster.
Epstein.
Einem sehr, sehr tiefen Kaninchenbau, aber zur Zerstreuung.
Schamdschaft zu Syrien und Rojava.
Dem Börsenticker.
Einer guten Nachricht.
Katrin Rönicke.
Einem Limerick der Woche und Holger Klein. Wir hacken ja ganz gerne auf MAGA rum, ne? Make America Great Again. Und deswegen fand ich diese Woche besonders schön, einen Mann, der versucht hat, Krähen beizubringen, MAGA-Mützen anzugreifen.
Ja, super. Hat's funktioniert?
Bisher noch nicht. Aber Krähen sind sehr schlaue Tiere und die kriegt man zu allerlei Sachen. Also wenn er nicht aufgibt, bin ich sehr optimistisch, dass er das vielleicht schafft.
Aber wie macht man denn das? Klemmt man dann irgendwie Nüsschen an so einen Schirm von einer Magermütze und jedes Mal, wenn eine Krähe kommt, latzt man der eine? Oder wie macht man das?
Wahrscheinlich, ja. Also so
schnell. Ich würde es eher aus der Distanz machen. Also Magermütze mit Nüsschen drapieren, irgendwo hinlegen,
ja,
und jedes Mal, wenn eine Krähe kommt, mit der Schleuder eins mitgeben.
Aber wieso?
Damit sie das an die Mütze koppelt und nicht an eine Person.
Ach so, meinst du? Nein, eigentlich würde man ja mit positiver Verstärkung arbeiten, so wie bei Hunden. Das heißt, der Krähe erstmal gar nichts tun. Was ich auch ein bisschen seltsam finde, dass du gleich auf solche Ideen wiederkommst.
Kann ich dir erklären, warum? Weil Jasmin Schreiber, die ja sehr viel Ahnung von solchen Sachen hat, mir erklärt hat, dass man sich Krähen auch sehr gut zum Feind machen kann.
Okay.
Und dass das wohl sehr, sehr lange anhält, dass sie der Feind sind.
Ah, okay.
Darum hätte ich gedacht, wenn, dann eher
so rum.
Krieg erklären lassen.
Ja, also naja. Ich behalte das mal im Auge, vielleicht schafft das ja, und dann erzähle ich dir, wie er es gemacht hat.
Hurra.
Jedenfalls, die skurrile Zahl dieser Woche habe ich bei der New York Times gefunden und die betrifft auch Donald Trump. Und zwar hat die mal so ein bisschen Statistik gemacht und geguckt, wie viel redet der Typ eigentlich? Also öffentlich. Wie viel der privat redet, das kann auch die New York Times nicht sagen. Und die haben also wirklich gezählt, wie viele Worte sind im letzten Jahr aus Donald Trumps Mund gekommen. Und das waren insgesamt 1.977.609 Worte.
Mhm.
Und dann haben sie das verglichen mit der Anzahl der Worte, die Donald Trump im ersten Jahr seiner ersten Amtszeit geredet hat, also auch wieder öffentlich, und festgestellt, es war ein Zuwachs von 245%. Also er hat viel, viel mehr geredet. Und ich habe mal ein paar Highlights aus dieser Analyse mitgebracht. Und zwar: Trumps Äußerungen wurden von den Personen in seinem Umfeld geprägt. In den ersten 6 Monaten von 2025 jetzt, als Elon Musk noch dieses komische Doge geleitet hat.
Stimmt, das gab es ja auch mal.
Ja, da hat Trump die Marke Tesla 20 Mal erwähnt. In der zweiten Jahreshälfte, also nachdem Elon Musk dann auch das Weiße Haus verlassen musste, nur noch 2 Mal. Dann haben die mal geguckt, was so die Superlative machen, und insgesamt haben die Superlative eigentlich alle zugenommen. Also the best, the biggest, the greatest, the worst, the largest.
92%.
Ja, genau. Und
Billions and billions.
Am krassesten zugenommen hat biggest. Biggest.
Biggest.
Und dann largest.
The biggest, largest, big, largest, biggest, largest, billions and Billions in golden.
Und dann haben sie geguckt, der hat ja so eine Obsession mit seinen Vorgängern. In der ersten Amtszeit entsprechend mit Barack Obama im Jahr 2017. Haben sie halt geguckt.
Ist bei Söder und den Grünen übrigens auch nicht anders.
Ja,
ne?
Das stimmt. Das stimmt. Aber es ist tatsächlich ungefähr die gleiche Obsession, würde ich sagen. Aber die ist noch größer geworden. Also im ersten Jahr seiner zweiten Amtszeit hat er Joe Biden mehr als 8 Mal so oft erwähnt wie früher Präsident Obama.
Das ist echt krass. Also
das ist
halt
Wahnsinn,
das sind halt echt Paranoide.
Ja.
Einerseits. Andererseits wird er wahrscheinlich auch sehr gut verstanden haben oder zumindest sehr, sehr gut spüren, dass das bei seiner Anhängerschaft absolut verfängt.
Mhm. Ja, es kann gut sein, ja. Naja, und dann seiner Anhängerschaft. Es wird ja immer gesagt, it's the economy stupid, also dass die Leute ihn gewählt haben wegen seiner Wirtschaftskompetenz und so. Und da ist auch interessant, also der Fokus im Jahr 2017 war bei Trump auf dem Wort Arbeitsplätze. Das war eines der häufigsten Wörter, die er gesagt hat. Das hat sich aber total verringert. Und jetzt sind so Begriffe wie Investitionen besonders wichtig geworden. Also Arbeitsplätze nicht mehr so wichtig, Investitionen wichtiger. Und ich fand ganz schön, wie Susan B. Glasser vom New Yorker, die hat sich das mal angeschaut und hat sich gefragt, was können wir denn aus dieser ganzen Statistik jetzt eigentlich lernen? Und sie sagt, aus dieser erstaunlichen Statistik lassen sich viele Schlüsse ziehen, darunter die offensichtliche, dass unser Präsident sich selbst gern reden hört, und die etwas weniger offensichtliche Folgerung, dass niemand in seinem Umfeld willens ist oder fähig, ihm zu sagen, dass er mal den Mund halten sollte. Und sie zitiert dann Thomas Mann aus dem Zauberberg.
Ja. Oh. Furchtbar, ey. Also da hat sie sich ja sofort disqualifiziert.
New Yorker ist ein Kulturmagazin. Es ist bemerkenswert, der Mensch tut keine nur einigermaßen gesammelte Äußerung allgemeiner Natur. Dieser Satz auch schon wieder, ne? Egal. Ohne sich ganz Thomas zu verraten. Mann, unversehens sein ganzes Ich hineinzulegen. Also was sie sagen will, Donald Trump verrät sich eigentlich permanent selbst, während er redet, und sie stellt dann so die Verknüpfung her, vielleicht hat sie auch nur deswegen den Zauberberg zitiert, weil das ja in einem Sanatorium in den Schweizer Alpen spielt, oberhalb von Davos.
Genau, und der Typ war ja auch, glaube ich, ein Pädophiler, ne? Im Zauberberg.
Ich habe es nicht gelesen, deswegen kann ich da jetzt weder sagen ja noch nein, aber wir haben heute einen Faktencheck.
Sehr schön, ja.
Katharina, guck doch mal. Und jedenfalls hat so quasi Donald Trump diese Woche in Davos, und da sind wir beim nächsten Thema, über eine Stunde lang unabsichtlich bewiesen, dass er, naja, während er eben irgendwas versucht zu sagen, sehr viel über sich selbst vor allem verraten hat.
Bevor du da hinkommst, die naheliegendste Frage hast du mir nicht beantwortet.
Ja.
Also wenn die schon Statistik über seine Sprache machen, was für einen Wortschatz hat er? Wie alt ist der? Was für einen Intelligenzquotienten kann man voraussetzen? Das lässt sich doch aus der Sprache eines Menschen ableiten.
Ja, wahrscheinlich. Aber die haben jetzt wirklich nur so sehr einfache Statistiken.
Also rein quantitativ. Mhm. Also weil das wäre natürlich, das ist ja, also wenn es diesen Datensatz irgendwo gibt, sollte ja ein einfaches sein für jemanden, der programmieren kann, da irgendwas zu programmieren, dass das mal qualitativ auch irgendwie auswertet.
Mhm. Ich glaube, der ist sogar öffentlich. Also die New York Times hat sich da auch einen öffentlichen Datensatz genommen und das einfach mal jetzt relativ einfach ausgewertet, muss man sagen, ja. Na, jedenfalls hat er in Davos ja dann eine Rede gehalten, wo er mehrmals Island gesagt hat, obwohl er vermutlich, wir können es ja nur vermuten, Grönland gemeint hat. Diese Rede war auch mehr als doppelt so lang wie die Reden des französischen Präsidenten und des deutschen Bundeskanzlers zusammen. Und damit kommen wir zum nächsten Thema der Sendung, weil es gab halt sehr viele Reden in Davos. Du hast eine mitgebracht, die dich beeindruckt hat. Ich habe eine mitgebracht, die mich beeindruckt hat. Und das ist die Rede, die Volodymyr Zelensky gehalten hat.
Ein Wort noch zu Emmanuel Macron. Der hatte diese Sonnenbrille aufgehabt, weil er irgendwie geplatzte Äderchen hat.
Ja.
Diese Brille, ich musste sehr lachen. Diese Brille kostet 700 Euro.
Mm.
Weißt du, ich dachte, der hätte die auf dem Weg nach Davos an der Tanke irgendwie vom Drehständer genommen. So, oh shit, ich brauche eine Sonnenbrille.
Ich dachte die ganze Zeit, das ist aber gut, dass du es sagst, weil das habe ich nämlich nicht mitbekommen, dass dem irgendwelche Äderchen geplatzt waren. Und ich finde, er sieht wahnsinnig cool aus mit dieser Brille. Also wirklich cool.
Ja. Das stimmt allerdings. Der boxt ja auch und so. Also das ist so irgendwie, er hat was cool Staatsmännisches, aber es könnte gefährlich sein, sich von sowas blenden zu lassen.
Ja, ne? Voll, aber ich dachte halt auch, es war dann immer in Zusammenhang, also er war dann immer bebildert. Im Zusammenhang mit, wie er klare Kante gibt in Richtung Donald Trump. Mhm. Und dann mit dieser Brille.
Und ich dachte immer so leicht von cool. Unten so, ja, genau, leicht von unten fotografiert. Ihr Würmer.
Das finde ich schon ganz gut. Naja, also zurück zu Zelensky. Ich finde, der hat sehr gut gezeigt, dass ein Präsident auch klar, kurz, also seine Rede war so 26 Minuten etwa, bewegend und auch sehr deutlich zugleich sein kann. Und ich habe mal drei Ausschnitte mitgebracht. Ich habe die Version von Phoenix genommen, da ist gleich eine deutsche Simultanübersetzung drüber.
Okay.
Die Originalrede verlinke ich aber nochmal, also weil ich weiß nicht, wie gut die Leute hier im Englischen sind. Ich habe es jetzt nicht geschafft, in der Kürze der Zeit das so schnell zu übersetzen und drüber zu sprechen. Und ich glaube, es ist vielleicht aber einfacher, der englischen Rede zu... Also ich habe mir die englische Rede angeschaut, also ohne Übersetzung. Und Zelensky ist so eingestiegen mit einer Erinnerung an einen Film, den wir alle sehr gut kennen. Also ich kenne ihn sehr gut, er offensichtlich auch. Und täglich grüßt das Murmeltier. Weil er sagt, dass so dieser Horror eigentlich, du wachst auf und es jeden Tag wiederholt sich einfach dasselbe, was am Tag davor auch schon war, dass das so die Situation ist, in der er ist oder so fühlt er sich. Und meinte also eigentlich das, was ich vor einem Jahr hier in Davos gesagt habe, das hätte ich jetzt nochmal wiederholen können, weil dazwischen gab es zwar viele Gespräche und so und es haben viele Leute viele Dinge gesagt, aber eigentlich dreht sich alles im Kreis. Und am Ende von jedem Gespräch, das ist ja das, was ich auch immer sage, stehen alle genauso da wie vorher und fangen wieder von vorne an.
Wenn er cool gewesen wäre, hätte er exakt die Rede von letztem Jahr gehalten und danach einfach mal eine kleine Kunstpause gemacht, ins Publikum geguckt und geguckt, wer es gemerkt hat.
Ja, naja, er hat dann eben aber auch noch ein paar aktuelle Dinge zur Sprache gebracht. Und dass er sich so fühlt, also dass er dieses Gefühl hat von, ich wache auf und jeden Tag habe ich die gleiche Scheiße wie davor, so hat er es nicht genannt, das lastet er vor allem der EU an und der europäischen Zögerlichkeit und Untätigkeit. Ja. Er hat mehrmals in dieser einen Rede gesagt, dass er sieht, wie zu viele Leute, also Staatschefs, Regierungschefs, hoffen, dass sich einfach die Probleme irgendwie von alleine lösen werden, irgendwie in Luft auflösen werden. So.
Ja, das ist so, wie wir es hier in Deutschland gelernt haben, mit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten CDU. Aussitzen nannte man das bei Helmut Kohl.
Ja.
Und das hat damals auch super funktioniert. Was ja meine große Kritik am deutschen Konservatismus ist, der ist einfach in der Zeit von Helmut Kohl stehen geblieben und glaubt, man könnte die Probleme von heute mit den Mitteln von damals lösen.
Mhm. Naja, und die drei Punkte, die ich mitgebracht habe, da benennt er ganz konkret, welche Botschaft durch das Verhalten der EU eigentlich die ganze Zeit an Putin gesendet wird. Und zuerst geht es um die eingefrorenen russischen Vermögen.
Und das ist hier eine der besorgniserregendsten Situationen seit dem Zweiten Weltkrieg. Der Mann, der ihn begonnen hat, ist nicht nur frei, sondern kämpft auch weiterhin um sein eingefrorenes Geld in Europa. Und wissen Sie was? Er hat nicht nur Erfolg damit. Putin entscheidet darüber, wie die eingefrorenen russischen Vermögenswerte eingesetzt werden sollen. Nicht diejenigen, die die Macht haben und ihn für diesen Krieg bestrafen sollten. Ich bin wirklich dankbar. Danke, Ursula. Danke, Antonio. Und danke an alle Staats- und Regierungschefs. Glücklicherweise hat die EU beschlossen, diese Vermögenswerte auf unbestimmte Zeit einzufrieren. Aber als es darum ging, sie zur Verteidigung zu setzen, wurde die Entscheidung blockiert. Putin hat es geschafft, Europa zu stoppen. Leider.
Ja. Und
ich finde ja diesen osteuropäischen Zungenschlag, selbst wenn er sagt, danke Ursula, danke, das hört sich immer so ein bisschen an wie, ich hau dir aufs Maul.
Oh, echt?
Das ist sehr lustig. So irgendwie Franzosen klingen immer irgendwie total nett und lieb, selbst wenn sie sagen, ich hau dir aufs Maul. Und so, Zelensky, ich finde es super.
Ja, aber wenn du ihn dabei siehst, ich finde, er sieht immer so nett aus.
Ja, es ist ja auch einfach
nur einfach sehr, sehr gerne. Naja, jedenfalls im zweiten O-Ton, den ich mitgebracht habe, geht es um die europäischen Truppen, die ja Frankreich und Großbritannien schon zugesagt haben und wo ja auch die Hoffnung ist, dass noch mehr zugesagt wird, wenn der Krieg vorbei ist, wo ich ja auch immer sage, und genau das ist die Krux.
In Europa gibt es immer etwas, das dringender ist als Gerechtigkeit. Derzeit arbeiten wir aktiv mit unseren Partnern an Sicherheitsgarantien. Und ich bin natürlich dafür dankbar. Aber das ist, nachdem der Krieg vorbei ist, sobald der Waffenstillstand beginnt, wird es Kontingente und gemeinsame Patrouillen geben. Die Flaggen unserer Partner werden auf ukrainischem Boden werden. Das ist ein sehr guter Schritt. und ein richtiges Signal, dass Großbritannien und Frankreich bereit sind, ihre Streitkräfte vor Ort einzusetzen. Dazu gibt es bereits eine erste Vereinbarung. Vielen Dank hier und vielen Dank, Emmanuel, und alle für diese Koalition. Wir müssen aber sicherstellen, dass unsere Koalition der Willigen wirklich zu einer Koalition der Taten wird. Wie steht es mit dem Waffenstillstand an sich? Wer kann dazu beitragen, dass er zustande kommt? Europa liebt es, über die Zukunft zu diskutieren, vermeidet es aber, Maßnahmen zu ergreifen, darüber zu entscheiden, wie unsere Zukunft aussehen wird. Das ist das Problem.
Also, was machen wir jetzt, bevor es diesen Waffenstillstand gibt, den es ja offensichtlich erstmal nicht geben wird, weil Putin ja immer sagt Nein.
Ja, eben, ja.
Und dann ist er sehr, sehr klar und sehr, sehr deutlich, spricht über die Wehrhaftigkeit von Europa. Und da geht es eben nicht nur darum, dass die Ukraine in den, das sind jetzt bald 4 Jahre, ne, dass die da immer vertröstet wird und eigentlich viel zu wenig unterstützt wird, sondern, und das finde ich einen der wichtigsten Punkte zu dieser ganzen Grönland-Debatte, wir geben uns selbst, also uns gegenseitig, überhaupt gar keine Sicherheit.
Und ich habe es schon einmal gesagt und ich wiederhole es noch einmal. Europa braucht vereinte Streitkräfte, Streitkräfte, die Europa wirklich verteidigen können. Heute verlässt sich Europa nur auf den Glauben, dass die NATO im Falle einer Gefahr einspringen wird. Aber niemand hat jemals das Bündnis wirklich in Aktion gesehen. Wenn also Putin beschließt, Litauen zu erobern oder Polen anzugreifen, wer wird dann antworten? Derzeit existierte die NATO dank dieses Glaubens, des Glaubens, dass die USA handeln werden, dass sie nicht tatenlos zusehen werden, sondern helfen. Aber was, wenn sie es nicht tun? Glauben Sie mir, diese Frage beschäftigen sämtliche europäischen Staats- und Regierungschefs. Einige versuchen, sich Trump anzunähern. Und andere warten ab, in der Hoffnung, dass sich das Problem von selbst auslöst. Manche investieren in Waffenproduktion, in Partnerschaften, erhöhen die Verteidigungsausgaben. Aber das sind nur Zahlen. Bis jetzt Trump die europäischen Partner darauf drängt, mehr in Verteidigungsetat einzusetzen, mehr zu investieren, 5% des BIP. Europa muss wissen, wie man sich selbst verteidigen kann. Wenn man 30 oder 40 Soldaten nach Grönland entsendet, welches Ziel bezweckt man damit? Welche Botschaft vermittelt man? Botschaft an Putin, an China. Und was noch wichtiger ist, welche Botschaft sendet es an Dänemark? Das ist das Wichtigste. Das ist ein enger Verbündeter. Entweder erklärt man, dass die europäischen Stützpunkte der Region vor Russland und China schützen werden und man richtet Stützpunkte ein, oder sie riskieren, nicht entgenommen zu werden. Denn 30 oder 40 Soldaten können gar nichts schützen.
Ja, also du merkst schon, er war eigentlich ganz freundlich auch immer wieder zwischendrin, aber er war sehr, sehr deutlich.
Ja, ich meine, selbst ich bin enttäuscht und ich sitze hier im Warmen und habe genug zu essen und so weiter. Ne? Also was soll der denn anderes sein als enttäuscht? Vor allen Dingen gemessen daran, was die Staaten der Europäischen Union mit wie stolz geschwellter Brust die sich hinstellen und so tun, als würden sie jetzt hier tun, was sie können. Deutschland ist ewig dabei zu sagen, wir sind der größte Geber nach den USA. Ja, es nutzt aber nichts, Freunde.
Ja.
Das Einzige, was es nutzt, ist, dass die Ukraine nicht überrannt wird von den Russen. Aber das kann es ja nun nicht sein.
Ja.
Obwohl für viele Politikerinnen und Politiker in Westeuropa ist das vielleicht schon ausreichend. Ne? Lässt sich ja im Zweifelsfall auch gut Geld mitverdienen mit so einem Krisenherd. Was ich ganz faszinierend fand diese Woche an diesem World Economic Forum, was ja im Grunde nichts anderes ist als die Podcast-Konferenz, die Haus 1 im November macht, nur halt in sehr, sehr groß.
Ja, mit sehr, sehr reichen Leuten.
Mit sehr, sehr reichen Leuten. Ja, und das nicht nur mit sehr, sehr reichen Leuten, sondern mit der eigenen, das ist eigentlich, da trifft sich die eigentliche Weltregierung. Zumindest entnehme ich das der Art und Weise der Berichterstattung über dieses World Economic Forum. Das finde ich eigentlich ganz, ganz faszinierend, dass auf der einen Seite, also wie dieses Ding medial bearbeitet wird, kann ich nicht anders, als davon auszugehen, dass da die wahren Herrscher der Welt sich treffen und alles andere einfach nur irgendwelche Witzfiguren oder Pappkameraden sind. Das kann eigentlich nicht sein. Und das sollte den Medien, das sollte allen Journalistinnen und Journalisten derart peinlich sein,
ja,
dass sie irgendwann mal anfangen, zumindest medial, das Ding anders zu bearbeiten. Das war so das eine Ding, was mir... Und dann ist mir noch was aufgefallen. Diese Woche, World Economic Forum, alle reden, ja, Trump droht, die EU droht mit Vergeltungsmaßnahmen, Trump zieht sich zurück, wie immer, wenn jemand ihm droht. Was ist denn eigentlich diese Woche passiert? Eigentlich nämlich nichts, oder? Ja. Grönland ist immer noch dänisch.
Ja,
zwischenzeitlich haben die Amis den Europäern halt mit hohen Zöllen gedroht, wie sonst auch, weil die Europäer eben mal nicht alles mit sich haben machen lassen. Darauf haben eben die Europäer gesagt, jo, wir haben aber auch Druckmittel, wir können auch Staatsanleihen verkaufen, wir können diverse Verordnungen machen. Mhm. Wir haben hier sogar einen Automatismus, der zu höheren Zöllen in Höhe von fast 100 Milliarden Dollar führen würde. Bla, 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 bla.
Die Bazooka.
Die Bazooka. Dann hat Trump das gemacht, was er in solchen Fällen immer macht. Taco, Tam, Trump always chickens out. Das ist nämlich, der Typ ist nämlich nicht nur ein Bully, sondern auch noch ein Schwächling. Das heißt, wenn du dem wirklich eins auf die Nase gibst, ist der weg. Ja. Es ist so der Typ, ich habe so einen Typen kennengelernt, der war ungefähr noch einen Kopf größer als ich und wesentlich breiter als ich. Und das waren alles Muskeln und der war halt auch so ein ehemaliger Hooligan. Und der meinte auch nur, so Typen wie dir, den gibt man einmal eins auf die Nase, dann tut das weh, dann fängt die an zu heulen, dann ist die Schlägerei schon vorbei.
Ja, voll.
Und so ein Typ ist Trump halt. Aber bei all dem Gerede, was da passiert ist und bei allem, ich bin da immer noch bei der medialen Bearbeitung letztlich,
ja,
bei diesem wahnsinnigen Getöse, das die Medien mir präsentiert haben, ist am Ende gar nichts rausgekommen. Es ist fast wie das Hornberger Schießen. Ja, wir haben ein paar interessante Reden gehört. Ja, wir haben mal wieder gesehen, dass man Trump einfach nur, dass man dem Bully einfach nur robust gegenübertreten muss. Dann verliert der Bully einfach den Überblick und wird unsicher und zieht sich lieber zurück. Es geht ja noch weiter. Die USA bekommen genau denjenigen Zutritt zu Grönland, den sie sowieso schon seit den 1950er Jahren haben.
Ja gut, aber ja, es
die
ist...
Die haben ausgedehnte Rechte auf Grönland. Die dürfen da einfach Militär stationieren und Scheißdreck machen. Ja? Jetzt hat Trump zwar behauptet, er würde keine Gewalt anwenden wollen, wenn es um Grönland geht, aber er will weiterhin die Kontrolle über Grönland haben. Es hat sich nichts geändert.
Ja, das ist genau das, ne, dieses Murmeltier. Und das ist auch ein Effekt, den ich auch hatte, dass dann die Presse wieder geschrieben hat, so jetzt ist aber wirklich das Vertrauen zwischen Europa und den USA zerstört. Jetzt belastet es die transatlantischen Beziehungen und die EU ist besorgt um die Verlässlichkeit der USA. Wo ich so denke, so, also als ob man nicht schon vor einem Jahr klar war, dass die Verlässlichkeit hinüber ist und die Beziehung kaputt.
Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Man darf ja nicht vergessen, die USA sind nicht mehr vertrauenswürdig. Die USA, im Zweifelsfall sind die USA unser Feind. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals so sagen würde. Aber im Zweifelsfall ist das so. Da ist auf niemanden Verlass.
Ja.
Ich würde auch nicht davon ausgehen, dass sie nicht trotzdem bekloppt genug sind, Gewalt anzuwenden. Ich kann mir genauso gut vorstellen, dass Trump dumm genug ist, tatsächlich nicht kapiert zu haben, dass die USA seit den 1950er Jahren oder welche Rechte die auf Grönland haben und dass er genau deshalb bei seiner völlig absurden Forderung bleibt. So, jetzt haben wir uns einmal nicht vor den USA gebückt. Wie gesagt, Vergeltungszölle von 93 Milliarden Euro wären am 6. Februar automatisch in Kraft getreten. Das hat für Unruhe an den Finanzmärkten gesorgt und darum ist Trump mal wieder eingeknickt, weil das scheint irgendwie so sein Ding zu sein. Da hat er Angst. Also das sind die Leute, vor denen er Angst hat. Vor sonst nichts, aber sonst. Es scheint jetzt auch so eine Art Abkommen zu geben, dass der NATO-Chef Rutte mit dem Moronenkönig verhandelt haben will. Aber wie immer, es ist nichts passiert. Niemand weiß, worum es wirklich geht. Angeblich gibt es erweiterten Zutritt, haben die USA aber sowieso schon. Angeblich gibt es ein Veto bei den Bodenschätzen, damit die Chinesen da nicht irgendwas investieren können. Aber keiner weiß, was drinsteht. Das macht mich völlig irre. Und das größte Problem, was ich damit habe, ist, ich verliere langsam die Mittel, dieses Getöse und Gerausche oder dieses Rauschen und Tösen angemessen in diese Sendung abzubilden hier. Wir müssen uns was einfallen lassen, wie wir damit umgehen. Ansonsten werden wir verrückt und die Hörerschaft wird verrückt. Ich habe schon sehr viele Notizen gemacht während der Vorbereitung dieser Sendung. Wir können am Wochenende gerne mal über ein bisschen eine strukturelle Änderung in der Wochendämmerung reden.
Naja, das Das Ding ist ja, was ich letzte Woche gesagt habe, wenn man das Getöse abzieht und guckt, wo standen wir vor einer Woche, wo stehen wir jetzt,
genau, ist
dann
passiert.
Ist unterm Strich nichts passiert. Mhm. Und da gab es aber auch, als ich das gesagt habe, ne, wir sprechen nicht über Grönland, weil meiner Meinung nach nichts Wesentliches passiert ist, außer 13 mhm. Soldaten oder so. Ja. Und dann gab es eine Beschwerde, dass ich nicht darüber gesprochen habe. Aber das ist ja genau das, was wir hier versuchen, eben nicht dieses Getöse die ganze Zeit mitzumachen.
Was aber tatsächlich mich sehr beeindruckt hat beim World Economic Forum, ist, was alle anderen so geredet haben, insbesondere der kanadische Ministerpräsident Mark Carney. Ich empfehle wirklich allen, sich diese Rede anzusehen oder durchzulesen. Das Ding ist fast durchgehend zitierwürdig, außer da, wo er über Kanada redet, was Kanada alles Tolles gemacht hat. Sowas müssen diese Leute ja machen.
Kanada ist toll. Also kann man ja auch
machen. Das mag ja sein, aber das ist halt so ein bisschen so wie Trump auch so, wir haben die Zölle gesenkt, wir haben dies gemacht. Das ist ja nur, aber das ist der minimale Teil da. Was er gemacht hat, ist, er hat besonders, ist besonders auf die sogenannten Mittelmächte eingegangen. Also das, was nicht irgendwie Liechtenstein ist, aber auch nicht die USA, sondern sowas wie Deutschland, sowas wie Kanada. Mittelmächte halt. Mittelmächte sind halt typischerweise Spielbälle von Großmächten. Außer sie schließen sich zusammen und der erklärt, wie sie das machen könnten. Natürlich erklärt das auf so einer abstrakten Ebene, ne? Also keine konkreten Vorschläge, sonst fühlt sich wieder irgendjemand bevormundet oder was,
ausgeschlossen, weil er einen vergessen hat.
Ja, sind ja alles solche Mimöschen da. Ich habe eine Übersetzung mitgebracht, die verlinke ich auch in den Shownotes zum ganz Durchlesen auf Deutsch. Den Originaltext verlinke ich auch in den Shownotes, könnt ihr dann lesen, wie ihr es haben wollt. Carney hat unter anderem gesagt, 1978 schrieb der tschechische Dissident Václav Havel, später Präsident, einen Aufsatz mit dem Titel »Die Macht der Machtlosen« und stellte darin eine einfache Frage. Wie hielt sich das kommunistische System aufrecht? Seine Antwort begann mit einem Gemüsehändler. Jeden Morgen hängt dieser Ladenbesitzer ein Schild in sein Fenster. Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Er glaubt nicht daran, niemand tut es, aber er hängt das Schild trotzdem auf, um Schwierigkeiten zu vermeiden, um Konformität zu signalisieren, um zurechtzukommen. Und weil jeder Ladenbesitzer in jeder Straße dasselbe tut, bleibt das System bestehen. Nicht allein durch Gewalt, sondern durch die Beteiligung gewöhnlicher Menschen an Ritualen, von denen sie insgeheim wissen, dass sie falsch sind. Havel nannte das »in einer Lüge leben«. Die Macht des Systems beruht nicht auf seiner Wahrheit, sondern auf der Bereitschaft aller, so zu handeln, als wäre es wahr, und seine Fragilität entspringt demselben Ursprung. Wenn auch nur eine Person aufhört, so zu handeln, wenn der Gemüsehändler sein Schild entfernt, beginnt die Illusion zu bröckeln. Freunde, es ist an der Zeit, dass Unternehmen und Länder ihre Schilder entfernen. Er hat auch einen Rückblick da drin in dieser Rede, weil natürlich, wie ist eigentlich der Karren in den Dreck gefahren worden? Und das ist auch wirklich, also das hat Größe, worauf er zurückblickt. Er sagt, jahrzehntelang prosperierten Länder wie Kanada unter dem, was wir als regelbasierte internationale Ordnung bezeichneten. Wir traten ihren Institutionen bei, wir lobten ihre Prinzipien, wir profitierten von ihrer Vorhersehbarkeit. Und deshalb konnten wir unter ihrem Schutz eine wertebasierte Außenpolitik betreiben. Wir wussten, dass die Geschichte der internationalen regelbasierten Ordnung teilweise falsch war, dass sich die Stärksten bei Bedarf selbst von der Ordnung befreiten, dass Handelsregeln asymmetrisch durchgesetzt wurden. Und wir wussten, dass das Völkerrecht je nach Identität des Angeklagten oder des Opfers mit unterschiedlicher Strenge angewendet wurde.
Ja.
Und das ist, ich kriege Gänsehaut, während ich das vorlese. Das Ding benennt er wirklich so, wie ich noch nie einen Staatschef sowas habe benennen hören. Er sagt, man kann nicht in der Lüge des gegenseitigen Nutzens durch Integration leben, wenn Integration zur Quelle der Unterordnung wird. Also müssen die Mittelmächte da irgendwie raus. Und zwar, indem sie, wie er sagt, resilient werden. Ja. Und das geht weder, indem man halt den USA in den Hintern kriegt, noch im Alleingang, wie Friedrich Merz das neulich mal versucht hat, als er gesagt hat, wenn die USA schon nichts mit der EU anfangen können, dann sollen sie doch wenigstens mit Deutschland irgendwie.
Gott, ja, dieser Typ ist wirklich auch.
Die Kernaussage bei Carney ist, gemeinsame Investitionen in Resilienz sind günstiger, als wenn jeder seine eigene Festung baut.
Ne? Ja, verdammt,
er sagt halt, gemeinsame Standards, Zusammenarbeit, besonders von Mittelmächten, reduzieren die Fragmentierung und Fragmentierung und können am Ende ein Positivsummenspiel, also ein positives Ergebnis möglich machen. Und der warnt auch ausdrücklich dafür, der warnt davor, dass Großmächte zwar alleine handeln könnten, Mittelmächte aber gemeinsam handeln müssen, um in dieser neuen Weltordnung nicht benachteiligt zu werden. Sein zentraler Appell war, Mittelmächte müssen gemeinsam handeln, denn wenn wir nicht am Tisch sitzen, stehen wir auf der Speisekarte. Und das nennt er, was da hinten rauskommt, wertebasierten Realismus. Hm. Mit anderen Worten, kooperiert miteinander, wenn ihr nur genügend gemeinsame Werte und Interessen habt. So, dass die Koalitionen funktionieren können. Das wird für viele Menschen schmerzhaft werden, vermute ich mal, weil ein freies Land wie Deutschland durchaus genügend gemeinsame Werte und Interessen haben kann, wie beispielsweise ein unfreies Land wie die Türkei.
Ja. Aber gut, mit denen kooperieren wir ja eh ganz.
Mit denen kann man aber trotzdem gut kooperieren. Das kann man vielleicht sogar auch mit irgendeiner anderen Diktatur oder irgendeiner Autokratie oder sonst was. Wirklich, wertebasierter Realismus ist genau das. Wir müssen halt mit dem arbeiten, was wir haben, und dann gucken wir, dass wir es so deckungsgleich wie möglich kriegen. Also, die alte regelbasierte Ordnung ist kaputt und war teilweise immer eine Illusion. Das hat der gesagt. Ich habe sowas noch nie einen Staatschef sagen hören. Das finde ich wirklich irre. Ja, wir müssen gemeinsam handeln als Mittelmächte, damit wir unsere Verwundbarkeit reduzieren können. Und Kanada empfiehlt eben, dazu den sogenannten wertebasierten Realismus, also Schild aus dem Fenster zu nehmen und alle anderen zu ermutigen, auch das Schild aus dem Fenster zu nehmen. Was im Moment so ziemlich das Gegenteil zu dieser Appeasement-Politik der EU ist, der letzten, ich sag mal, 12 Monate, wenn nicht sogar noch ein bisschen länger. Und das meinte ich im Vorspann. Das könnte eine Rede sein, die es in die Geschichtsbücher schafft. Wie gesagt, ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich das Ding nur vorlese. Und das waren jetzt vielleicht, also es waren keine 20%, die ich jetzt davon zitiert habe. Es lohnt sich wirklich, sich das Ding mal zu Gemüte zu führen.
Ja. Du sagtest gerade Appeasement-Politik Europas gegenüber den USA, und dazu passt ganz gut ein Bericht, eine Analyse, warum es da vielleicht auch so, warum appeasen wir so stark? Und zwar geht es um die Energieversorgung. Und dass wir nicht nur militärisch von den USA sehr abhängig sind, das ist ja die eine Erklärungsstrang, dass man sagt, wir brauchen die USA, sonst haben wir gegen Russland oder haben wir gegenüber Russland echt sehr wenig gerade entgegenzusetzen. So. Das andere Ding ist tatsächlich Energie, und der Guardian fasst es so zusammen. Donald Trump hat die Energieversorgung der EU und Großbritanniens fest im Griff, da Europa seine Abhängigkeit von Russland durch eine stärkere Abhängigkeit von den USA ersetzt hat, wie eine Analyse zeigt. Und der Titel dieser Analyse, der eben da im Guardian referiert wird, ist Europe's Selective Blindness on Gas. Das haben drei Institute ausgearbeitet, und die sagen alle drei, wir brauchen Diversifizierung. Also nicht von einer Abhängigkeit in die nächste, weil ja, das war vielleicht vor 4 Jahren, also als der Ukraine-Krieg begonnen hat, so schnell erstmal gar nicht anders möglich. Und da waren die USA ja auch noch ein halbwegs verlässlicher Partner. Aber es wäre ganz gut gewesen innerhalb dieser 4 Jahre, wenn Europa sich von diesen Abhängigkeiten zum Beispiel durch Diversifizierung, also dass man auch von anderen Partnern LNG zum Beispiel importiert, oder eben auch die Transformation, also die Klimatransformation, selbstständiger macht, unabhängiger macht, autonomer macht. Das ist ja das, was Annika Jöris ja auch hier in der Sendung schon gesagt hat, dass diese Abhängigkeiten, egal von wem, ein Sicherheitsrisiko für uns sind, und dass die beste Antwort erneuerbare Energien sind, weil...
Ja, natürlich. Das hat ja sogar Christian Lindner verstanden gehabt und es damals Freiheitsenergien genannt. Genau. Man muss wirklich sich mal sich selbst, und vor allen Dingen sollten die sogenannten QualitätsjournalistInnen die Bundesregierung endlich mal darauf festnageln und fragen, warum sie uns so unbedingt in dieser Abhängigkeit halten wollen.
Ja, gut.
Weil die ist ja nicht gratis, diese Abhängigkeit. Wir bezahlen ja auch für diese Energieabhängigkeit. Das heißt, würden wir für Freiheitsenergien zahlen, wahrscheinlich wird sich am Ende, also mit mittel- oder langfristig, würde es wahrscheinlich sogar zu einem Nullsummenspiel werden. Im Moment zahlen wir einfach nur und fertig. Und haben davon aber langfristig keinen Nutzen, außer dass heute die Wohnung warm ist. Ja.
Ja, voll.
Warum macht die Bundesregierung das? Was beabsichtigen die damit, uns abhängig zu halten von Autokratien?
Ja, und vor allem ja auch diese Kampagnen. Wir müssen das Heizungsgesetz abschaffen und wir müssen das Verbrennerverbot abschaffen. Und also alles, was eigentlich dafür gedacht war, diese Abhängigkeit abzubauen, soll ja kassiert werden, wenn es nach unserem Bundeskanzler und nach unserer Wirtschaftsministerin ginge.
Das meine ich. Alles, was die machen, zahlt darauf ein, dass die Bundesrepublik, dass die Europäische Union abhängiger von Autokratien bleibt, als es nötig wäre. Mhm. Weil wir haben ja die Technologien, brauchen wir uns nichts vormachen.
Ja, ja, total. Und einen Abschnitt aus diesem Bericht möchte ich extra für Katharina Reicher auch nochmal vorlesen. Eine resiliente Strategie für die europäische Energiesicherheit, die vollständig mit den EU-Klimazielen übereinstimmt, würde sich primär auf den raschen Ausbau erneuerbarer, die Elektrifizierung, Energieeffizienz, eine verbesserte Resilienz der Stromsysteme, auch ganz wichtig, wie wir gemerkt haben Anfang Januar, und die gezielte Nutzung erneuerbarer Brennstoffe und Rohstoffe stützen. So. Und sie sagen halt, das würde einfach auch unsere Versorgungssicherheit verbessern. Je mehr wir abhängig sind, desto größer ist die Preisvolatilität. Und sie sagen eben, es gibt natürlich eine Übergangsphase, aber die hätte man auch tatsächlich, ich meine, Robert Habeck hat es angestoßen, vor 4 Jahren schon schaffen können, wo dann auch die Industrie noch auf Gas oder sowas angewiesen ist, ne? Aber das eben dazu gehört, und unabhängig zu werden, dazu gehört eben auch, diese überflüssige Gasinfrastruktur stillzulegen und innerhalb der EU auch zu gucken, wie ist unsere kritische Infrastruktur geschützt, wie sind unsere Stromnetze geschützt und wie können wir uns auch gegenseitig dabei helfen in dieser Übergangsphase. Hm. Und das finde ich nochmal so einen wichtigen Punkt, was ja auch der Carney angesprochen hat. Wir müssen zusammenarbeiten und zwar viel, viel mehr als bisher, als wir es bisher geschafft haben.
Vor allen Dingen auch dieses, also weil du gerade sagtest, die Gasinfrastruktur, die fossile Infrastruktur, da hängen natürlich unendlich viele Stadtwerke dran, die dann ihre Investitionen abschreiben müssen. Das ist irre teuer, das wird fürchterlich rumpeln, das wird Arbeitsplätze kosten, das wird Leid bringen. Ich sag mal, das hat Kosten und zwar nicht nur rein finanzielle Kosten, sondern Kosten. Kosten ist ja alles, was in irgendeiner Form Aufwand für dich bedeutet. Was mir fehlt, ist eine von der Politik angestoßene Diskussion, gesellschaftliche Diskussion, was ist es uns wert? Wie viel ist es dir wert, nicht mehr abhängig zu sein von Wladimir Putin, von Mohammed bin Salman, von Donald Trump, von diesen ganzen Autokraten? Was ist es dir wert, nie wieder in eine Situation zu kommen wie zur Ölkrise 1972? Was ist dir das wert? Das müssen wir diskutieren und ich verstehe nicht, warum das nicht diskutiert wird. Die Letzten, die ich da wenigstens ansatzweise habe hinlaufen sehen, das war Robert Habeck.
Ja.
Und das war's. Und das kann nicht sein, dass der Chef einer so kleinen Partei der Einzige ist, der das Ding klar sieht und vor allen Dingen auch ein bisschen klarer in die Zukunft denkt. Das ist das eine. Also die Frage, was ist es uns eigentlich wert? Frei oder freier zu sein. Das ist ja noch der Witz an der Sache. Diese ganzen Spassemacken, die unbedingt an ihrem fossilen Shit festhalten wollen, glauben allen Ernstes, das hätte was mit Freiheit zu tun. Das ist derart dämlich, da kann ich überhaupt nicht. Gut, was mir wichtig ist, du sagtest ja, eine Abhängigkeit USA, wir haben jetzt die Abhängigkeit von Russland durch die Abhängigkeit von USA ersetzt. Jein.
Ja.
Die Abhängigkeit von Russland war vor allen Dingen eine Abhängigkeit von russischer oder zumindest teilweise russischer Infrastruktur beziehungsweise von der Infrastruktur, durch die Russland das Gas gepumpt hat. Flüssiggas, LNG, ist ein Weltmarkt. Wir haben zwar den Amis versprochen, von denen alles zu kaufen, aber wenn wir das morgen nicht mehr wollen, dann kaufen wir das woanders, weil es ein Weltmarkt ist. Das heißt, da ist die Abhängigkeit lange nicht so groß, wie sie vorher mit Russland war.
Das stimmt.
Gleichwohl ist sie vorhanden, weil natürlich Länder wie die USA sich letztendlich verhalten können wie die OPEC und sagen können, gut, dann verknappen wir jetzt so sehr, dass es so teuer wird, dass die Deutschen sich das zweimal überlegen, ob sie woanders einkaufen gehen. Das ist die Frage nach Elastizitäten, wie der Ökonom so schön sagt.
Ja.
Aber da würde ich jetzt, das ist tatsächlich was, dieses Gasthema macht mir eigentlich keine Sorgen. Wir hatten ja auch so einen komischen Kommentar im Blog, sich auch darüber beschwert hat, nie redet einer über Gas, dabei sind die Gasspeicher praktisch leer. Ja, es droht uns aber auch keine Gasmangellage wie 2022, 2023. Darum müssen die Speicher nicht ganz so voll sein. Wir haben nämlich viel zu viele Flüssiggasterminals, die witzigerweise Angela Merkel, also die CDU, damals nie bauen wollte. auch noch so ein Nebenaspekt. Also wir haben genug Flüssiggasterminals, dass wir eigentlich auch mit niedrigen Gasspeicherständen gut durch den Winter kommen, selbst wenn es jetzt so kalt ist.
Ja, das war unser Hörer Andreas, den du gerade angesprochen hast, den ich tatsächlich auch nochmal aufgegriffen habe, weil ich dachte, naja, gucken wir es mal nach. Weil wenn man oft bei der Bundesnetzagentur guckt, was er ja auch uns verlinkt hat, dann ist es tatsächlich so, dass, und das schreibt er ja auch, der Stand gerade bei 40, noch was Prozent ist. Und er sagt, der Rest ist dann reine Mathematik. Also wenn man irgendwie pro Tag ungefähr 1% verliert quasi, dann ist es nur eine Frage, bis eben eine Gasmangellage im Februar auftritt. Und warum spricht niemand in der Politik darüber? Ne? Das war ja so seine Frage. Und jetzt habe ich Klaus Müller rausgesucht, der war mal Politiker, ist es nicht mehr, aber jetzt ist er Präsident der Bundesnetzagentur. Und ich würde sagen, wenn einer einen Überblick über das ganze Thema hat, dann ist es er. Und der sagt, es ist nicht so schlimm, wie Andreas denkt.
Weil wir eben aus Norwegen, Belgien, Holland, Frankreich und den eigenen LNG-Terminals Gas beziehen können. Unsere Einschätzungen sind klar, die Versorgungssicherheit ist aktuell gewährleistet.
Ja, was er da gemacht hat in den Kommentaren, ist im Grunde das klassische Milchmädchenrechnung. Einfach nicht alles einfaktoriert, was da ist. Klar,
das
wenn
kann
du
ja
sagst,
mal passieren.
Wir haben ausschließlich diesen Speicher, ich habe ausschließlich diesen Öltank im Heizungskeller, dann ist der irgendwann leer, aber ich fülle ja von woanders auch noch Brennstoff in meine Heizung, genau. Kurze Durchsage des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft. Ich zitiere. Entgegen der Rhetorik der US-Regierung bleiben die Kosten der US-Strafzölle nicht an Exporteuren im Ausland hängen, sondern treffen die amerikanische Wirtschaft selbst.
Ach.
Importeure und Verbraucher in den USA tragen 96% der Zolllast.
Wow.
Das sind so knapp 200 Milliarden Dollar, die selber wuppen müssen. Jetzt könnte man natürlich feiern, dass die Amis so doof sind. Aber das hat für alle anderen Nachteile, also für die exportierenden Länder auch Nachteile, weil nur weil die Verbraucher in den USA diese Zölle aus eigener Tasche zahlen, also unsere Exporteure ihre Preise nicht senken, bedeutet das nicht, dass wir dieselben Mengen exportieren wie vorher.
Oder dass wir nicht die Preise senken müssten, damit wir wieder mehr exportieren.
Nee, kommt doch selber raus dann. Ne?
Da
kannst du, wie heißt die Kurve? Ist das Philips, Laffer? Ich weiß es nicht. Ich komme mit den Kurven durcheinander. Im Grunde ist es eine Lose-Lose-Situation.
Ja, voll.
Ja? 96% zahlen die selbst. Also damit habe ich damit gerechnet, dass sie viel zahlen werden, aber so viel hätte ich nicht gedacht.
Das ist
eine kleine
doof.
Studie. Link gibt es in den Shownotes.
Ich hätte noch was in Richtung Donald Trump.
Na gut.
Ist auch ganz kurz. Was wir aktuell tatsächlich gar nicht hören, also worüber wirklich kaum gesprochen wird, ist, dass am 19. Januar, also auch diese Woche, eine gesetzliche Frist einen Monat alt geworden ist. Und zwar geht es um ein Gesetz, das Donald Trump selbst erlassen hatte. Und zwar war das Justizministerium der USA eigentlich verpflichtet, bis zum 19. Dezember, also einen Monat vorher, alle Ermittlungsakten zu Jeffrey Epstein offenzulegen, und zwar mit ganz wenigen Ausnahmen. So. Und einen Monat nach Ablauf dieser gesetzlichen Frist hat die Regierung oder hat das Justizministerium sich da einfach nicht dran gehalten. Und weiterhin haben wir aktuell 1% aller Ermittlungsakten veröffentlicht. Und so langsam denke ich, die werden sich da auch nicht mehr dran halten. Die werden dann einfach wieder irgendwie, wird sich Trump was ausdenken, jetzt was Grönland, dann denkt er sich wieder irgendwas anderes aus, worüber dann halt alle reden. Und weshalb er da dann auch nichts tun muss oder seine Justizministerin auch nichts tun muss. Das wollte ich aber trotzdem deswegen auch mal erwähnt haben.
Wären die USA ein EU-Land, hätten wir jetzt schon Artikel, wo Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit in den USA formuliert worden wären. Weil das Wesen des Rechtsstaats ist, dass der Staat sich an seine eigenen Gesetze hält.
Ja,
und das scheint in den USA nicht mehr so unbedingt der Fall zu sein. Beziehungsweise werden die dann halt von irgendeinem Supreme Court so ausgelegt, dass sie dann doch in die Agenda der Exekutive passen.
Ja.
Es ist echt hart. EU war ein schönes Stichwort. Letzte Woche, ich rede da schon seit ein paar Wochen drüber, letzte Woche hatte die EU-Kommission das Freihandelsabkommen mit dem Mercosur unterschrieben, nachdem sie 25 Jahre lang darüber verhandelt haben. Größte Freihandelszone der Welt, hatte ich ja schon mal gesagt, mit EU, Argentinien, Bolivien, Brasilien, Paraguay, Uruguay, Venezuela, noch ein paar assoziierte Länder dabei. Also im Grunde ein großer Teil Südamerikas und die EU hätten eine Freihandelszone gebildet. Das hatte mich sehr gefreut, weil ich ein Freund des Freihandels bin. Ich finde, prinzipiell bin ich ein Freund des Freihandels, schafft alle Handelsschranken ab. So, und dann machen wir Feinsteuerung. Dann gucken wir, wer hat Nachteile davon, dass wir das abgeschafft haben. Also ne, meine naive Rechnung geht so, wir schaffen alle Handelshemmnisse ab. Das sorgt dafür, dass alle besser verdienen. Diesen zusätzlichen Verdienst nehmen wir ganz oder teilweise, das muss man dann gucken und verhandeln, das ist dann auch Politik, das nehmen wir, um die, ich sag mal, Modernisierungsverlierer zu kompensieren. Im Moment ist es halt so, dass selbsternannte mögliche Modernisierungsverlierer versuchen, solche Freihandelsabkommen zu torpedieren, bevor sie überhaupt umgesetzt werden können. Ich finde das eine grundsätzlich falsche Herangehensweise. Wir haben Geld genug, vor allen Dingen wir haben, also Westeuropa, wir haben Geld genug, um es auch mal drauf ankommen zu lassen und dann nachzusteuern. Machen wir aber nicht, ist eine politische Frage, ich stehe auf der einen Seite, andere stehen auf der anderen Seite. Das ist das eine, ich bin Freund des Freihandels. Auf der anderen Seite, oder gleichzeitig sogar, sind die USA, habe ich eben schon mal gesagt, tendenziell unser Feind. Im Zweifelsfall sind die USA unser Feind. Und darum halte ich es für noch wichtiger, solche Abkommen mit möglichst vielen Ländern aus dem Rest der Welt, ne? Idealerweise den ganzen Mittelmächten, haben wir ja eben gehört, einfach diese Abkommen zu schließen, weil dann könnten wir idealerweise irgendwann die USA zumindest ökonomisch, militärisch sicherlich nicht, aber ökonomisch weitgehend ignorieren.
Ja.
Womit ich nicht gerechnet hatte, ist die Borniertheit von Teilen der Abgeordneten des Europaparlaments. Das Ding musste noch durchs Europaparlament. Also die Kommission hat gesagt, okay, wir unterschreiben das. Das ging sogar mit qualifizierter Mehrheit. Das muss halt durchs Parlament. Und das Europaparlament hat diese Woche das Teil quasi blockiert. Die haben nämlich mit knapper Mehrheit beschlossen, sehr, sehr knapper Mehrheit, ein Gutachten einzuholen, ob dieses Dokument überhaupt mit EU-Recht vereinbar ist.
Ja.
So, der Antrag ist übrigens gekommen von einer französischen Abgeordneten. Ne? Frankreich ist eins dieser Länder, das das Mercosur-Abkommen überhaupt nicht haben will, beziehungsweise die französische Landwirtschaft will dieses Abkommen nicht haben, weil sie Nachteile für sich selbst befürchtet. Die französische Regierung hat Angst vor ihren Bauern, das ist so ein bisschen wie hier in Deutschland, die haben auch Angst vor den Bauern, wahrscheinlich weil die so große Traktoren haben oder warum auch immer. Jedenfalls ist Frankreich eins der Länder oder das Land in der EU, dass die meiste Kohle, wo die Landwirtschaft die meiste Kohle aus Brüssel überwiesen bekommt. Ja, und davor haben sie natürlich Angst, weil wer gibt schon gerne Privilegien ab? Ne? So zum Beispiel wie in Deutschland das Dieselprivileg. Da gab es ja auch Aufstand drum. Platz 2 übrigens Spanien, 3 Deutschland, dann Italien, Polen. Das sind die Top 5 der EU-Agrarsubventionsempfänger. Frankreich, Spanien, Deutschland, Italien, Polen. Das Problem ist jetzt, diese gerichtliche Überprüfung kann bis zu 2 Jahren dauern. Anscheinend ist noch nicht bis zu allen Politikern und Politikerinnen im Europaparlament durchgedrungen, dass heutzutage, also 2025, 2 Jahre was anderes bedeuten als 1995. 1995 war die Welt so langsam, dass man 2 Jahre hat warten können mit so einer Nummer. Heute ist sie das nicht mehr. Punkt. Ich hätte es gern anders, aber guck dir mal an, wie die Welt vor einem Jahr war.
Naja, vor allem
können wir es uns erlauben, 2 Jahre zu warten, um was zu machen, was uns resilienter machen kann? Ich finde nicht. Jetzt ist das Problem, das kann man so machen. Das ist Demokratie. Niemand kriegt, was er will und alle sind schuld. Es ist völlig, völlig legitim, was da passiert.
Voll.
Jetzt gehöre ich zu den Leuten, die nicht bekommen haben, was sie wollen. Und darum bin ich entsprechend stinkig auf die Abgeordneten, die mit Ja gestimmt haben. Also sollen wir das zur Prüfung ans Gericht geben? In den Shownotes habe ich übrigens dann einen Link, da könnt ihr alle selber nachgucken, gefiltert nach Ländern, nach Ja, nach Nein, nach Enthaltung. Also ihr könnt gucken, wer hat eigentlich mit Ja gestimmt. Habe ich sofort gemacht, ich habe sofort geguckt, okay, wer ist für Berlin im Europaparlament, wer hat mit Ja gestimmt, wer wird garantiert nicht mehr meine Stimme kriegen, egal welcher Partei er angehört. Weil ich wäre fast geplatzt, als ich das gehört habe. Ich bin so stinksauer, kannst du dir überhaupt nicht vorstellen.
Okay.
Das Spannende daran ist, wenn man sich dann durch diese Liste klickt, wer hat wie gestimmt. Es gab nicht wirklich, wie sonst, einen einheitlichen Block der Blockierer. Ja, so wie ist in Parlamenten ja typischerweise so. Da hast du eine Fraktion, der so und so ist dagegen, Partei so und so ist dagegen. Ne, so. Gab es nicht. Diesmal haben die Gegner, oder die mit Ja gestimmt haben, also ja, wir blockieren das, diesmal haben die Gegner wirklich das berühmte Hufeisen gebildet. Also tendenziell haben sich am rechten und am linken Rand Abgeordnete versammelt. Eben nicht nach Parteien und Fraktionen, sondern eher noch nach Ländern haben die sich versammelt. Ja, und da kannst du jetzt mal wieder dreimal raten, welche Länder besonders auffällig geworden sind.
Na, Frankreich hast du schon gesagt.
Frankreich, Polen, Ungarn, also die, die eigentlich während dieser Mercosur-Verhandlungen schon gegen Mercosur waren, aus unterschiedlichen Gründen.
Ja.
Nochmal, die meisten Stimmen für diese Verzögerung jetzt, die kommen von der extremen Linken, der extremen Rechten und, Überraschung, von den Grünen. Die gemäßigten Linken und Rechten haben überwiegend gegen diese Verzögerung gestimmt, was jetzt mein Weltbild erschüttert hat. Also ich bin doppelt stinkig. Ja? Die haben auch noch mein schönes Weltbild kaputt gemacht. Eigentlich hatte ich nämlich die Hoffnung, dass die Grünen mittlerweile ihre alte, grüne, muffige Borniertheit weitgehend abgelegt hätten. Und da scheine ich mich getäuscht zu haben. So, wie können wir da jetzt weitermachen? Die EU kann zwei Dinge machen. Die EU kann hingehen und sagen, wir können das vorläufig umsetzen, damit es wenigstens schon mal funktioniert. Aber ist das dann noch demokratisch legitimiert?
Das ist die Frage.
Die EU hat ein Legitimationsproblem. Ja. Wenn wir so ein Ding machen, hat sie noch ein größeres Legitimationsproblem.
Eben.
Andererseits kann die Europäische Union sich den Vertrauensverlust, den Glaubwürdigkeitsverlust jetzt noch leisten, wenn sie das Ding schon wieder für ein paar Jahre auf die lange Bank schiebt.
Ja.
Von den sicherheitspolitischen Fragen mal ganz zu schweigen jetzt, ne?
Das war halt mein erster Gedanke. Und da muss ich auch sagen, die haben ja 25 Jahre verhandelt, hast du ja auch gerade gesagt. So, es werden daraus 27, schlimmstenfalls, bis das vielleicht dann tatsächlich kommen kann. Und ich verstehe nicht, ganz ehrlich, verstehe ich nicht, wie man 25 Jahre verhandelt, dann sich sicher ist, das klappt jetzt. Wir kriegen das
und
jetzt
dann
hin.
Dann kann sowas passieren, ja.
Und offenbar hat man doch nicht alle mitgenommen. Wie kann das denn passieren?
Ja, das kommt noch, das, ja, absolut. Ist ja scheiß Demokratie immer, ne?
Ja, und man hätte halt sich ein bisschen besser darum kümmern müssen, wirklich alle mitzunehmen, denke ich.
Aber jetzt ist halt die Frage, was wiegt schwerer?
Ja,
was wiegt schwerer? Außensicherheitspolitische Interessen, Glaubwürdigkeit, die ja außensicherheitspolitisch interessant ist, oder die Legitimationskrise, die EU sowieso schon hat?
Ich glaube, aber das ist immer ein großes Thema sowieso, dass wenn man die Dinge gut erklären würde, also wenn die Politik die Dinge gut erklären würde und die Medien diese Erklärung auch gut weitergeben würde an die Bevölkerung, dann könnte man Mercosur in einer tatsächlichen Notlage, falls sie denn käme, ne, also noch ist der Welthandel ja nicht an dem Punkt, wo wir sagen, oh Gott, ohne Mercosur sind wir verloren. Da sind wir ja noch
nein,
nicht.
Natürlich nicht. Nein, 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 das wird auch alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, auch nicht so heiß, wie ich es jetzt gerade gekocht habe.
Falls das in den nächsten zwei Jahren aber passieren sollte, kann ja sein, das ist ja das Problem, was du angesprochen hast, dann würde ich erwarten, dass eine Politik den Menschen erklärt und genau deswegen machen wir das jetzt, bevor die Entscheidung final getroffen ist, trotzdem.
Naja, das sind jetzt zwei verschiedene Themen. Ne? Also Mercosur ist ein Handelsabkommen. Das ist nicht irgendein Verteidigungs-, irgendwie auch immer Abkommen. Das ist ein reines Handelsabkommen, das ist eine Freihandelszone.
Klar, aber das.
Und das ist, so eine Freihandelszone ist Soft Power. Ja, das, so eine Freihandelszone macht die Tür auf. Es ist halt auf einmal simpler.
Ja, EU, ne? Ist ja, versteht ja jeder. Ja,
ja, genau. So, es ist auf einmal simpler, mit den Franzosen zu reden, als es vorher vielleicht war. Und so ist es halt simpler, vielleicht mit den Brasilien zu reden, als es vorher war.
Ich verstehe das schon. Ich habe die letzten sieben Tage, sehr oft mit sehr viel Sorge nach Syrien geschaut. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Du weißt ja, dass ich diese neue Regierung dort, die hat von mir erstmal so, hey, lass hier doch erstmal machen, warten wir mal ab, ne, Al-Shara. Also ich hatte Hoffnung. So. Mhm. Und ich weiß auch, ich war damit nicht alleine. Ich weiß, dass auch ExpertInnen, die sich viel, 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 viel mehr mit Syrien beschäftigen als ich. Also wir hatten da zum Beispiel im Dezember im Apuz-Podcast eine ganze Folge zu Syrien, ein Jahr nach dem Sturz des Assad-Regimes. Wie ist jetzt die Lage und was kann man erwarten und so. Da haben alle gesagt, das wird alles ganz, ganz, ganz schwer, aber es gibt Hoffnung. So. Und diese Woche habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich noch Hoffnung habe für Syrien, weil ich dachte, zeig mir, wie du mit den KurdInnen umgehst und ich sage dir, wer du bist. Und das ist nämlich passiert. Also Truppen dieser Übergangsregierung haben in der Nacht auf Montag weite Gebiete des Nordostens in Syrien militärisch eingenommen und das stand halt vorher unter kurdischer Kontrolle, das sogenannte Rojava. Mhm. So, das war in der Nacht auf Montag und dann gab es eben noch eine Einigung zwischen den kurdischen Kräften und der Regierung. Und was da jetzt genau der Stand ist und warum sich so viele kurdische Frauen auf der ganzen Welt gerade die Haare flechten, was das miteinander zu tun hat, das erklärt uns jetzt die Scham.
Ja, da geht gerade ein ziemlich krasser Protest auf Social Media rum. Man sieht vor allem, also nicht nur, aber vor allem kurdische Frauen auf der gesamten Welt, die sich dabei filmen, wie sie ihre Haare flechten. Das ist jetzt kein Beauty-Trend, sondern eben eine Reaktion auf ein Video aus Syrien, das viele als sehr extrem entwürdigend empfinden. In dem Video, da prahlt ein bewaffneter Kämpfer, der mit damaskusnahen Milizen in Verbindung gebracht wird, damit, dass er einer getöteten kurdischen Kämpferin einen geflochtenen Zopf abgeschnitten hat. Und er hält ihn so in einem Video hoch, also er steht in so einem Laden, er hält ihn hoch wie so eine Art Trophäe und nennt ihn das Haar einer Heval, also einer Genossin. Der Mensch, der ihn filmt, auch ein Mann, der fragt dann nach, warum er denn ihr die Haare abgeschnitten habe. Und die Antwort ist, ja, sie sei ja schon sowieso tot gewesen. Kurz nach dem Auftauchen des Videos, da haben NutzerInnen ihn auf Social Media identifiziert und ja praktisch gedoxt. In den Posts kursierten dann ziemlich schnell sein Name und persönliche Details, unter anderem auch, dass er selbst 5 Töchter haben soll. Danach ging ein weiteres Video online, ein Statement dann von ihm. Er nennt darin seinen Namen, versucht die Szene runterzuspielen, sagt auch sinngemäß, er habe das gar nicht so gemeint. Der Zopf, der habe in dem Laden einfach auf dem Tisch gelegen. Er habe einen, ich zitiere, Witz gemacht und er habe nicht gewollt, dass das Video veröffentlicht wird. Viele Kurdinnen, die haben ihm das nicht abgekauft, auch weil noch ein weiteres Video die Runde gemacht hat, angeblich von seinem eigenen Account, in dem er selbst mit dem Zopf in die Kamera filmt und nochmal sagt, das sei der Zopf einer Heval, also einer Genossin. Das wirkt dann eher weniger wie ein Missverständnis im Laden oder mehr wie eine, ja, oder auch weniger auch so wie, was er gesagt hat, nämlich, dass er eigentlich überrascht wurde von dem Mann, der die Kamera irgendwie in der Hand hält und auf ihn zugekommen sei. Es wirkt dann eher so wie eine bewusst gesetzte Demütigung. Was aber eindeutig ist, das Originalvideo, das hat auf jeden Fall eine Welle ausgelöst. Ja, kurdische Frauen, die reagieren derzeit weiterhin mit Videos, in denen sie ihre Haare flechten, oft auch gemeinsam. Es gibt auch Videos von Männern, wie sie eben die Haare ihrer Töchter flechten, ihrer Frauen, ihrer Schwestern, ihrer Mütter. Und die Botschaft ist da ziemlich klar. Die Botschaft ist, ihr wollt uns entwürdigen. Wir drehen das Symbol um und machen es sichtbar. Der Zopf nämlich, der steht in der kurdischen Geschichte und vor allem auch in den letzten Jahren für weibliche Stärke, für Selbstbestimmung, für Widerstand. Einige posten auch sehr viele Meinungsartikel dazu, etwa, dass zum Beispiel eine einzelne getötete Kämpferin nicht isoliert sei, sondern eben tausende Genossinnen habe. Andere verknüpfen das Ganze direkt mit dem, was sie als fortgesetzte Gewalt gegen kurdische Frauen sehen und auch mit der Ideologie der Milizen, die heute in Teilen Syriens einen Einfluss gewonnen haben und weiterhin gewinnen. Und das ist doch leider auch kein Einzelfall. In den letzten Tagen sind mehrere Videos aufgetaucht, die zeigen sollen, wie kurdische Kämpferinnen gefangen genommen, gedemütigt oder auch getötet wurden. Es gibt Aufnahmen von enthaupteten Leichen, von beschimpften Gefangenen, von Körpern, die öffentlich zur Schau gestellt oder sogar auch von Gebäuden geworfen wurden. Und besonders betroffen sind hier eben die kurdisch kontrollierten Gebiete in Syrien, wie zum Beispiel Teile von der zweitgrößten Stadt Syriens, Aleppo, Raqqa, Deir ez-Zor und Hasaka. Und ja, es gibt ja natürlich den größeren Kontext. Der größere Kontext ist ja, dass die syrische Armee und verbündete Milizen derzeit massiv gegen die kurdisch geführten Kräfte im Norden und Osten Syriens vorgehen. Das ist der Ort, den viele KurdInnen als Rojava, kurdisch für Westkurdistan, bezeichnen. Gleichzeitig ist da gerade auch eine Feuerpause, also eine Art Atempause auf dem Papier. Diese Pause heißt aber nicht, dass die Stimmung runterkocht. Im Gegenteil, es gibt einige Berichte, die besagen, dass diese Feuerpause nicht so richtig eingehalten wird. Auch über die Grenze hinweg brodelt es. Man merkt es auch ganz konkret in den Nachbarländern, in der Kurdistan-Region im Irak und auch in der Türkei. Da tauchen bei Protesten immer öfter Frauen mit geflochtenen Haaren auf, genau als sichtbares Zeichen eben. Wir haben das gesehen, wir lassen das nicht durchgehen und wir lassen uns dieses Symbol nicht wegnehmen. Also dieses Flechten ist dadurch jetzt nicht nur ein Online-Ding geworden, sondern wird geradezu etwas, das auch auf der Straße stattfindet, als Teil einer größeren Welle von Wut, Trauer und politischer Selbstbehauptung. Ja, und als ob das Ganze nicht schon genug wäre, am Donnerstagabend hat auf X ein Account, der sich als Journalist der syrischen staatlichen Nachrichtenagentur Sana ausgibt, ein Bild von einem geflochtenen Zopf gepostet und es daneben mit dem Schwanz eines Esels verglichen. Das war dann nochmal so ein Moment, der vielen eben gezeigt hat, dass es nicht nur in Anführungsstrichen ein dummer Witz von einem Einzelnen, sondern da läuft gerade eine gezielte Entmenschlichung, die auch online weitergetragen wird.
So, wer sich jetzt fragt, worum kämpfen die da eigentlich? Ja? Also was hat die Zentralregierung eigentlich für ein Problem mit den Kurden? Also was hat Damaskus für ein Problem mit Rojava? Oder Kobane ist da, glaube ich, die Hauptstadt. Der grundlegende Konflikt darunter, also mal davon abgesehen, dass das mit Sicherheit auch religiös, ethnisch, ökonomisch, ist es ja meistens alles. Aber der grundlegende politische Konflikt darunter ist, dass die syrische Übergangsregierung gerne einen starken Zentralstaat hätte. Ich sag mal, Frankreich. Ja? Und die Kurden hätten gerne eine föderale Selbstverwaltung, also eher Bundesrepublik Deutschland, wenn du so willst. Also die Regierung in Syrien hätte halt gerne in der Hauptstadt einen Präsidenten sitzen, von wo aus alles bestimmt wird. Die Kurden hätten halt gerne, das sind ja Kommunisten alles, die hätten gerne irgendwie mehr Räte und sowas alles, was es da so gibt. Das ist halt eher so ein bisschen das Problem, also eine Zentralregierung oder halt eine Regionalregierung, eine Kantonsregierung. In der Schweiz zum Beispiel gibt es sowas ja auch, einen föderalen Staat. Das ist, ich sag mal, der Kern der politischen Auseinandersetzung da, was dann da alles noch an Verletzungen und Religionen und Gefühlen mitschwingt, steht dann wahrscheinlich auch nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Und natürlich sind die Kurden demokratisch oder demokratiepraktisch Rest Syrien um Jahre voraus. Das darf man nie vergessen. Die Kurden sind ein ideales Beispiel dafür, wie man in der Region, wie man in der Religion ein demokratisches, pluralistisches Land aufbauen kann. Und das ist natürlich schwierig. Sowas mögen Leute, die es gewohnt sind, Kommandos zu geben, nicht so gerne. Und das ist bei dieser Zentralregierung ja durchaus so, dass sie es bisher gewohnt sind, Kommandos zu geben und Köpfe abzuhacken. Die haben halt erst vor kurzem erst damit aufgehört, sowas zu tun.
Ja, voll.
Ja. Innenpolitik. Die Bundesregierung. Ne? Insbesondere der CDU-Teil der Bundesregierung prügelt ja gerade auf kranken Menschen rum, ja? Und wirft den Kranken letztlich vor, die ökonomische Schwäche der Bundesrepublik läge hauptsächlich daran, dass Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen krank sind, zu oft krank sind und das seien sie nur, weil man sich ja telefonisch krank schreiben lassen könne. Ich empfehle, einfach mal mit dem Hausarzt zu sprechen, ob euren Hausärzten lieber wäre, dass ihr euch telefonisch krank schreibt oder ob ihr jedes Mal vorbeikommt und krank in der Praxis sitzt, um euch krank schreiben zu lassen. Man könnte jetzt hingehen und das, was die Bundesregierung, insbesondere Merz und seine angeschlossenen Ministerien, da behaupten, könnte man jetzt hingehen und könnte das Punkt für Punkt widerlegen wollen. Braucht man aber nicht. Es ist halt Unsinn. Ja? Also, weil das ist eine Verschwörungstheorie, die da erzählen. Die Bundesregierung erzählt, Friedrich Merz erzählt eine Verschwörungstheorie und das macht er auch nicht zum ersten Mal. Ne? Und Fakten sind nichts, was Verschwörungstheoretiker von ihren Verschwörungstheorien abbringen würde. Die wollen mit Gefühlen arbeiten. Weil Gefühle besser zustimmungsfähig sind, als Fakten zustimmungsfähig sind. Da muss man dann wieder, das ist ein bisschen anstrengend, mit Fakten umzugehen. Die einzige Antwort auf das, was die Bundesregierung zum Thema Krankschreibungen gerade sagt, ist, stimmt halt nicht, Herr Bundeskanzler.
Genau.
Das stimmt nicht. Du redest Unsinn. Ja? Und falls es doch stimmen sollte, dann beleg das doch mal. Weil du hast es behauptet, du bist belegpflichtig. Was er aber macht ist, ja, Der tritt genauso auf, das ist eigentlich das Schöne, der tritt genauso auf, wie seine Partei strukturiert ist, also ich sag mal moralisch strukturiert ist, auch wie seine Wählerschaft strukturiert ist, ja, weil diese Leute, die Rechten, die halten es für richtig, für Gott gegeben, für quasi naturgesetzlich, dass es eine Ordnung gibt, eine Hierarchie. Und in dieser Ordnung steht der strenge Vater immer oben.
Mhm.
Ne? Und der strenge Vater sagt, was die Realität ist, selbst wenn die Realität eine andere ist. Kennt jeder, kennt jede, die aus einer eher autoritären Familienstruktur kommen. Am Ende haut Papa auf den Tisch und dann wird gemacht, was Papa sagt. Ob das sinnvoll ist oder nicht, ist vollkommen egal. Ob das auf Fakten fußt oder nicht, ist vollkommen egal. Das ist der autoritäre Vater. Strict Father Figure hat George Lakoff, der Linguist, das mal genannt, als er versucht hat zu erklären, wie Trump funktioniert. Das ist auch schon wieder 10 Jahre her, dass er das mal aufgeschrieben hat. Also, der Kanzler versucht, dem Land gegenüber aufzutreten, wie er mutmaßlich seiner Familie gegenüber auftritt oder aufgetreten ist, weshalb er mutmaßlich auch nur in einer rechtskonservativen Partei gelandet ist. Ordnung, Hierarchie, Strict Father Figure. Also, in autoritären Familien funktioniert das so, wie der Merz und das da gerade macht. So funktioniert es in autoritären Staaten, ja? Siehe bei Trump. Und so funktioniert es halt auch im autoritären Kopf unseres Bundeskanzlers. So sollte das aber nicht funktionieren. Wir leben nämlich nicht in einer Autokratie. Familien sind im Zweifelsfall Autokratien und man kann sich nur sehr schwer wehren, weil seinem Vater eins auf die Mütze zu geben, habe ich im Freundes- und Bekanntenkreis in meinem ganzen Leben ein einziges Mal nur erlebt. Und das war, als ein Kumpel von mir rausgefunden hat, dass sein Vater Stasi-Offizier war, der dem einen gelangt. So, wir leben nicht in der Autokratie und solange wir nicht in der Autokratie leben, erwarte ich von einer Bundesregierung, dass sie ihre Aussagen belegt. Und das tut sie nicht, sondern sie raunt. Und jetzt kriege ich ein Problem. Eins der Merkmale des Faschismus ist es, sich Gruppen rauszusuchen oder Gruppen zu definieren, die vielleicht gar keine Gruppen sind, idealerweise Minderheiten, weil die sind schwächer als Mehrheiten, und sie dann für irgendein beliebiges Übel verantwortlich zu machen und dann zu sagen, wenn wir diese Gruppe hinreichend geändert haben, wenn wir aus diesen falschen Menschen richtige Menschen gemacht haben, dann ist auch das Übel verschwunden, das diese Leute ja verursacht haben. Das macht Merz mit Migras beim Zahnarzt.
Ja.
Das macht Merz mit Migras im Stadtbild. Das macht Merz mit Bürgergeldempfängerinnen. Und jetzt zuletzt hat Merz es halt mit kranken Menschen gemacht. Und das, liebe Kinder, ist rechtsradikal. Und genau darum halte ich die CDU, diese CDU jetzt, für eine rechtsradikale Partei. Denn da gibt es nicht radikale Rechte in der CDU, das spreche ich gar nicht ab. Aber die geben in der CDU nicht den Ton an. Die anderen, die Radikalen, geben aber sehr wohl den Ton an. Und dafür gibt es immer wieder Indizien. Zum Beispiel, was ich eben gesagt habe, was da die Vaterfigur Friedrich Merz versucht. Und auch solche Sachen wie, dass die Bundesregierung diesem rechtsradikalen Think Tank R21 jedes Jahr 500.000 Euro rüberschieben will, obwohl es sehr, sehr große Zweifel an der Gemeinnützigkeit dieses Vereins gibt. Ist gerade ein Rechtsgutachten geschrieben worden. Und selbst das hätte es nicht gebraucht, wenn man sich anguckt, wofür es Gemeinnützigkeit braucht und was diese sogenannte Denkfabrik veröffentlicht. Das, ja, so, nicht vergessen. Ja, jetzt, ich weiß, hier hören jetzt Leute, das kannst du doch nicht sagen, Holger. Ich muss das sagen. Der Weg in den Faschismus ist gesäumt mit Menschen, die dir vorwerfen, du würdest übertreiben. Okay, habe ich übertrieben. Aber vielleicht hat genau mein Übertreiben dazu geführt, dass die CDU nicht komplett abgebogen ist. Vielleicht hat genau unser Übertreiben in den 1980er Jahren dafür gesorgt, dass der saure Regen weniger sauer geworden ist. Und die einzige Frage, die da im Grunde übrig bleibt, ist, geht die politische Rechte in der Bundesrepublik Deutschland diesen Weg versehentlich oder geht die den absichtlich?
Das ist die Frage, ja.
Und für den Fall, ne, dass wir uns tatsächlich öfter krank melden als andere Länder, ne, dann sind viel wahrscheinlicher die Arbeitsbedingungen dafür verantwortlich. Mit anderen Worten, wenn der Krankenstand in einer Firma ungewöhnlich hoch ist, dann ist das vor allen Dingen die Schuld deines Chefs und nicht die Schuld der Untergebenen. Für die Stimmung im Betrieb ist immer der Chef verantwortlich. Der Fisch stinkt vom Kopf her. In der Hierarchie
oder
allemal.
Die Chefin.
Oder die Chefin, ja.
Niemand
und dann habe ich noch was Schönes gefunden aus in der Tagesschau. Ich zitiere kurz, nach den zitierten Studien und Kassenauswertungen gibt es keine belastbaren Hinweise darauf, dass sich die Deutschen zu oft oder massenhaft leichtfertig krankschreiben lassen. Auch die telefonische Krankschreibung spielt dabei nur eine sehr geringe Rolle. Glaubst du, Friedrich Merz weiß das?
Soll ich dir sagen, was das Beste an dem Ganzen ist? Ich verlinke einen Artikel von Perspective Daily dazu, der das Ganze als Stustistik bezeichnet. Das ist eine Rubrik bei denen.
Stustistik ist auch schön.
Und eben auch genau aufzeigen, warum das Ganze Stuss ist.
Warum bin ich da nicht drauf gekommen, Stustistik? Das ist super.
Aber der Artikel ist ein Jahr alt.
Ah,
Wir hatten die gleiche Debatte schon mal vor einem Jahr.
Ernsthaft?
Ja.
Ja. Und ich bin anscheinend drauf reingefallen. Aber es war mal wieder eine schöne Gelegenheit. Eine schöne Gelegenheit, der deutschen politischen Rechten eins mitzugeben.
Nee, das ist ja noch viel krasser. Das heißt, vor einem Jahr wurde schon vorgelegt und ausgerechnet, dass es Quatsch ist, diese Behauptung. Mhm. Und trotzdem begegnet sie uns ein Jahr später durch den Bundeskanzler wieder.
Mhm.
Was ist los? Das heißt, wir können davon ausgehen, dass die Information längst vorhanden war.
Mhm.
Also diese Frage, die du gestellt hast, ist es Absicht oder nicht? Ist dadurch, dass es vor einem Jahr ja schon mal da war und man das widerlegt hat.
Ist es zumindest kein Versehen. Es ist mindestens Fahrlässigkeit.
Ja.
Vermutlich Bösartigkeit.
Das finde ich halt
krass. Was heißt Bösartigkeit ist auch wieder so. Der macht das ja, die ganze CDU. Die CDU, das ist ja auch Tradition bei der CDU. Die politische Rechte benutzt die Demokratie ja letztlich, um Macht zu erlangen, um herrschen zu können.
Und
darüber hinaus ist denen Demokratie egal.
Ja, genau.
Darum haben die das ja auch so gerne mit dieser Ordnung, darum treten die gerne nach unten und diese ganzen Sachen.
Darum spielen sie gerne Bevölkerungsgruppen gegeneinander aus.
Ja, und das ist ja noch nicht mal Bösartigkeit, sondern es ist das Mittel zum Zweck.
Ja.
Ja, für diese Leute scheint der Zweck, alle Mittel zu heiligen, was es nicht geht. Der Zweck heiligt nie die Mittel, sonst heiligt jeder Zweck jedes Mittel und ich renne gleich mit der Axt raus und sorge für Ruhe.
Ist so schlimm heute in Tempelhof.
Oh, furchtbar. Das ist, ich mahne da zur Vorsicht. Ich bin bei den Leuten, die sagen, wir brauchen auch eine Konservative, wir brauchen auch die Rechten in unserem politischen Projekt. Ja, aber diese Rechten sind viel zu radikal gerade.
Kommen wir zur guten Nachricht. Und eigentlich ist gute Nachricht ein bisschen untertrieben. Ich finde, es ist wirklich die beste Nachricht, die ich seit langem gehört oder gelesen habe. Und zwar berichtet Franziska Grillmeier in der Taz von einem Prozess, der in Griechenland läuft. Und der in Griechenland auch schon seit 7 Jahren läuft. Es geht um 24 Menschen, die im Flüchtlingsschutz gearbeitet haben. Und die da eben, wie das in Griechenland leider oft so üblich war, dann festgenommen worden, weil sie angeblich, also die Anklage lautet von Spionage, Geldwäsche, Schlepperei, Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation. Das sind die Anklagepunkte, ziemlich heftige Anklagen für Leute, die einfach nur Flüchtlingen geholfen haben, zum Beispiel auf Lesbos. Und dieses Ganze mit der kriminellen Vereinigung und Geldwäsche und Beihilfe zur illegalen Einreise, das war tatsächlich bis zum Schluss die Anklage. Am Anfang, also als der Prozessauftakt war, schon 2023, wurden immerhin sowas wie Spionage, ja, wurde dann schon mal fallen gelassen. Aber es ist absurd genug, ne, dass es bis dahin noch durchgezogen wurde. Und also die standen vor Gericht. So richtig losgegangen ist das Ganze jetzt dann erst im Dezember 2025, also der echte Prozess wegen, wie gesagt, Schlepperei, Geldwäsche und Mitgliedschaft in der kriminellen Organisation. Und jetzt im Januar, am 15. Januar, sind alle 24 freigesprochen worden. So, das ist eine gute Nachricht, das ist eine verdammt gute Nachricht, weil in Griechenland, nach Angaben des Ministeriums für Bürgerschutz, im September 2025 landesweit über 2000 Menschen wegen solcher Vorwürfe in Haft oder in Untersuchungshaft saßen. Und viele von denen warten schon seit Monaten, manche seit Jahren auf ihr erstes Gerichtsverfahren. So. Und der Anwalt, einer der Anwälte, der jetzt diese 24 vertreten hat, hat dann gegenüber der Presse gesagt, 2897 Tage brauchte die Justiz, um das Offensichtliche auszusprechen. Und dann hat die Taz nochmal gefragt, wie er das Urteil jetzt denn persönlich bewertet. Und er sagt eben bittersüß. Bitter, weil es eben fast 8 Jahre gedauert hat, bis überhaupt dieses Urteil gefällt wurde. Das heißt, die Leute saßen ja auch dann so lange in Untersuchungshaft. Und der sagt eben, die Beweislage war immer schon dünn. Ja, also man hätte dieses Urteil auch schon viel, viel früher treffen können. Aber süß auch, weil er hofft, dass es jetzt ein Präzedenzfall für andere Fälle sein könnte. Aber er argumentiert es eher so ein bisschen umgedreht. Also wenn die jetzt dafür verurteilt worden wären, hätte es im Präzedenzfall für die anderen sein können, dass die dann auch verurteilt werden. Es heißt jetzt nur, dass sie nicht verurteilt wurden, nicht automatisch, dass die anderen auch nicht verurteilt werden.
Ja, aber dass vielleicht beim nächsten Mal die Staatsanwaltschaft ein bisschen kürzer tritt, zum Beispiel. Ja.
Naja. Genau.
So, und jetzt, liebe Kinder, mache ich euch fertig.
Warum?
Ich habe ein Rabbit Hole gefunden. Irgendwo in den Socials ist es an mir vorbeigeflogen. Ich würde Credit verteilen, aber ich habe es nicht wiedergefunden. Und bevor ich jetzt lang und breit erkläre, was das für ein Rabbit Hole ist, zitiere ich einfach mal die ersten paar Sätze von der Webseite. Ich habe es einfach mit dem Browser übersetzen lassen. Die Stadt Paris und die FNAC.
Das ist
vergessen nachzugucken, was das ist,
fällt das
mir gerade.
Pariser BVG.
Ah,
oder?
Okay, Fnack. Ich weiß es nicht. Nee, ist das nicht die SNCF? Nee, das ist die Bahn. Egal.
Das ist die Bahn.
Also, jedenfalls, die da, also der Franzos, organisierte im Frühjahr 1970 einen Amateurfotowettbewerb, der darauf abzielte, eine umfassende fotografische Abdeckung des Pariser Territoriums zu erstellen, das in ein Raster von 1755 Quadraten geschnitten ist. Diese Quadrate haben die Seitenlänge, eine Kantenlänge nennt man das, ne? Die Quadrate haben eine Kantenlänge von 250 Metern. Und diese ganzen Fotografien sind dann nach diesem Wettbewerb der Historischen Bibliothek der Stadt Paris gegeben worden. Die haben die da digitalisiert und die kannst du auch bei denen auf der Webseite dir angucken. Also das ist alles völlig in Ordnung. Aber das ist halt unübersichtlich. Und darum ist jetzt irgendeiner hingegangen, hat diese ganzen Fotos genommen und über die Planquadrate, die sitzen mit 250 Meter Kantenlänge, über die Planquadrate verteilt. Und da kannst du jetzt hinsurfen und kannst in so eine Karte, in so ein Planquadrat klicken und kriegst dann die Fotos angezeigt. Wie hat es da an der Stelle in Paris 1970 ausgesehen? Jetzt sagst du, naja, was ist denn daran Rabbit Hole?
Ja,
dann sag
genau.
Ich, es sind über 30.000 Fotos.
Okay.
Es ist furchtbar. Wenn du einmal damit, es ist furchtbar.
Also
geht
aber furchtbar
hin,
schön, oder?
Es ist halt 1970. Jetzt habe ich einen stärkeren Bezug zu 1970, weil ich schon recht alt bin. Das heißt,
du hast ja schon gelebt, ich nicht.
Naja, aber da erinnere ich mich nicht dran. aber die Welt der 1980er Jahre, da haben ja noch die 1970er Jahre nachgewirkt, nachgehallt. Das heißt, die Autos, die Schilder, die Kleidung, der Zustand der Gebäude auch und sowas. Das ist schon, ja, es hat so ein bisschen so eine historische Nostalgie macht sich da breit, wenn ich mich da durchsurfe. Und vielleicht geht es ja dem einen oder der anderen auch so.
Nun denn, kommen wir zu unserem...
Jetzt mache ich euch fertig. Warum willst du das denn machen?
Ja.
Ja.
Kommen wir zum Limerick der Woche. In der letzten Woche hast du das wunderschöne Thema Geschenktüte ausgegeben. Und ich finde, dass unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker wieder absolut erstklassige Arbeit geliefert hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Machado erfuhr sehr viel Güte von Trump, der sich redlich bemühte. Sie gab ihm den Preis, ihr schenkte der Greis nen Rotkäppchen-Sekt in der Tüte.
Ich nehme den von Peter. Es rauchte ein Rentner in Wacken, einen Joint mit sich blähenden Backen. Geschenkt war die Tüte, er sprach, meine Güte, danach kannst du richtig gut kacken.
Ich nehme den von Katja. Ich schaue in die Welt voller Güte, wenn ich mich vor Nachrichten hüte. Ich sag ungelogen, ich bin gegen Drogen, doch manches Mal bräuchte ich eine Tüte. Irgendwie wurde es mit der Geschenktüte nicht so ganz, sondern eher mit der anderen Tüte, ne? Aber
alles Kiffer hier im Publikum, ja. Man schickt wenigstens mal ein bisschen Dope. Ihr Lumpen.
Kannst du doch jetzt in der Apotheke bekommen.
Ja, aber das wollen sie ja auch einschränken. Weil Bekiffte,
das wollen sie auch wegnehmen?
Ja, das wollen sie einschränken, weil natürlich Bekiffte, das Problem ist, Bekiffte lassen sich nicht so gut beherrschen wie Besoffene. Ich glaube, das ist das, was bei denen, ohne dass sie es merken, ohne dass sie es wissen, dass die spüren irgendwie sowas, dass das nicht gut sein kann. Und dass es besser sein muss, wenn die Leute saufen, weil dann werden sie aggressiver und dann lassen sie sich halt ein bisschen leichter steuern.
Interessante Theorie.
Aber versuch mal einen Kiffer-Mob aufzustacheln. Los, wir zünden das Haus an. Nee, komm ey, boah, hast du nicht noch was Mousse au Chocolat?
Was wollen wir denn für ein Thema für die nächste Woche? Ich hätte die Krähe.
Mhm. Sonnenbrillen?
Sonnenbrillen sind ein schönes Thema.
Pilotenbrille natürlich. Das ist ja Okinol-Pilotenbrille, was
ja, voll.
Monsieur le Président da hat. Pilotenbrillen?
Brillen finde ich gut. Machen wir auf jeden Fall.
Was jetzt?
Pilotenbrillen.
Pilotenbrillen, okay.
Und zwar schreibt ihr bitte die Limericks, weil es kam wieder mal einer per Mail, direkt in die Kommentare zu dieser Sendung, also auf wochendämmerung.de. Da gibt es Kommentare zu den Sendungen. Limerick da rein, dann haben wir es ein bisschen leichter, den Überblick zu behalten. Und damit kommen wir zum Börsenticker. Montag.
Trump sät Konfusion an den Märkten.
Dienstag.
Trump sorgt für Kursrutsch an den Börsen.
Mittwoch.
Nach Trumps Davos-Rede erholt sich der DAX.
Donnerstag.
Entschärfter Zollstreit treibt den DAX.
Freitag.
Keine Euphorie nach Trumps Zollrückzieher.
Oh.
Ist ja ganz interessant, ne? Nicht so Nasdaq oder sonst irgendwie
nur
was.
Trump.
Nur DAX.
Achso, nur DAX und aber wie Trump darauf wirkt, sozusagen.
Ja, ja, klar, aber das ist ja doch, ne? Also wenn Trump sagt, ich mache jetzt was das Investieren in den USA verkompliziert, flüchten natürlich einige in stabilere Regionen und wir sind halt eine sehr stabile Region. Außerdem haben wir gerade 500 Milliarden Sondervermögen.
Also Unwort 500 Milliarden. Des Jahres übrigens.
Ja, wir haben halt 500 Milliarden Schuldenermächtigung und die müssen ausgegeben werden. Und wenn du ein bisschen schlau bist und gucken kannst, wo, in welcher Branche, in welchen Firmen werden die vermutlich investiert, kannst du, also ist eine super Investitionsgelegenheit, gerade hier, gerade in Deutschland.
Dann kommen wir mal zum Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina.
Hallo Katrin.
Du konntest ja in den vergangenen Stunden noch ein bisschen gucken, ob wir irgendwas falsch gesagt haben, beziehungsweise Kontext recherchieren. Was hast du denn noch gefunden?
Also, wir fangen bei den Anti-Trump-Krähen an. Es gibt ein Video, das habe ich auch für die Shownotes rausgesucht, davon, wie die trainiert werden an der roten Kappe sozusagen. Als ich das gesehen habe, dachte ich, okay, der Begriff attackieren ist vielleicht ein bisschen weit gefasst in dem Moment. Bisher lernen die Krähen, diesen Hut oder diese Cap hochzuheben und darunter liegen dann, ich nenne es mal krähenfreundliche Snacks, also Nüsse, ich glaube auch Hühnchenfleisch, meine ich, gelesen zu haben und so Mehlwürmer und sowas. Mm. Und sie fressen das dann. An den Caps sind zum Teil auch noch so Ringe angebracht, damit sie das leichter hochheben können. Also ich glaube, wir sind noch nicht ganz so weit, dass diese Krähen jetzt in der Wildnis wirklich Leute anfliegen. Der Nutzer oder ne, die Person, die das auf Threads geteilt hat, sagt auch, inwieweit da jetzt wirklich schon Angriffe stattgefunden haben. Da kann er bisher keine Infos drüber geben. Mhm. Aber er hat eine gute Zeit mit seinen Krähen. Dann hatte ich jetzt keine Zeit, leider, die 1000 Seiten Zauberberg nochmal zu lesen. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass der pädophile Protagonist, von dem Holger sprach, in Thomas Manns Tod in Venedig vorkommt und nicht im Zauberberg.
Sehr gut.
Wir machen weiter mit so ein bisschen, ja, ich sag mal fast den softeren Themen vom Anfang der Sendung. Diese Sonnenbrille von Macron kostet stolze 660 Euro. Die ist von der Luxusmarke iVision Tech. Und was ich irgendwie ganz witzig fand, war, dass diese Marke angekündigt hat, dass sie normalerweise nur 100 Brillen pro Jahr produzieren und dass sie jetzt wohl überlegen würden, ob es sich nicht lohnt, auf 1000 hochzugehen. Mal schauen, ob wirklich so viel mehr Leute bereit sind, so viel Geld dafür auszugeben.
Ist schon eine coole Brille. Also sie schon ist sehr cool.
Ja, dann zur Polemik dieses vermeintlich hohen Krankenstandes. Zum einen fand ich es interessant, ich habe mal bei Perspective Daily geschaut und tatsächlich noch eine andere Statistik gefunden, die auch schon über ein Jahr alt ist, weil im Januar 25 gab es doch auch schon diese Debatte um den Karenztag, ob das Krankengeld erst ab dem zweiten Tag anfangen sollte. Und da gab es auch diese Erzählung von den Deutschen als die Weltmeister im Krankmachen.
Mhm.
Und den meisten Krankmeldungen, also Perspective Daily hat sich das schon häufiger angeschaut, das fand ich auch interessant. Und mir ist in dem Zusammenhang auch eine Umfrage der Techniker eingefallen, die ist jetzt nicht super aktuell, die wurde 2022 durchgeführt. Aber laut der geben mehr als ein Viertel der Deutschen an, dass sie auch krank arbeiten und dass sie gerade im Homeoffice, dass fast die Hälfte der Menschen auch schon krank gearbeitet hat. Also, wie ihr gesagt habt, es ist wirklich einfach an der Realität vorbei, was da passiert.
Mhm.
Und die FNAC ist nicht die französische BVG, sondern eine Einzelhandelskette, die so Elektrokram verkauft, also sowas wie Saturn oder Mediamarkt.
Okay, wie heißt denn der ÖPNV in Paris?
Hm. Das können wir doch hier live Faktencheck nochmal kurz. RATP.
RATP, genau.
Auch 4 Buchstaben.
Ja, genau, deswegen 4 Buchstaben. Tricky, tricky.
Und ein A dabei.
Genau.
Alles
wunderbar.
Klar.
Wunderbar. Ich danke dir.
Sehr gerne. Schönes Wochenende.
Ciao.
Ciao.
Und damit sind wir am Ende der Sendung. Und ich habe mir wieder nicht aufgeschrieben, was ich sagen muss, aber worum es hier geht, ist, dass wir erstens vielen Dank sagen, denn ohne euch wäre diese Sendung nicht möglich. Und euch ermuntern, vielleicht auch ein bisschen was dazu zu geben, falls ihr noch nicht dabei seid, dann findet ihr auf wochendämmerung.de nämlich alle möglichen Wege, wie ihr das tun könnt. Es gab gerade mal wieder die Frage, ob es eine Möglichkeit gibt, direkt aufs Konto zu überweisen und trotzdem die Danksagungen, die gleich kommen, nicht zu hören. Diese Möglichkeit haben wir leider nicht. Wenn ihr die nicht hören wollt, müsst ihr ein Abo bei Apple Podcasts abschließen. Und ansonsten für alle, die ein Abo bei Steady oder bei Apple abschließen, gibt es werbefreie Folgen. Und allen, denen das beides nicht so wichtig ist, da sind wir besonders dankbar für, dass ihr einfach direkt aufs Konto überweist.
Außerdem kann man seinem Podcatcher sagen, wie viele Sekunden vor eigentlich im Ende der Sendung er die Sendung beenden soll. Und ich vermute ja mal, dass du eine Kapitelmarke setzt für den Abspann.
Das eh. Genau, man kann es einfach.
Das heißt, ihr könnt im Grunde bei jeder Sendung gucken, wie lang ist der Abspann ungefähr und könnt eurem Podcatcher dann einmal sagen, hör 1:30 oder sowas vor Ende schon auf und dann verschwindet das Ding mehr oder weniger automatisch. Schlimmstenfalls mitten im Satz.
Es sind meistens so 10 Minuten etwa, es sei denn, du fängst wieder ein Referat im Abspann an, wie es so deine Art
aber
ist.
Dazu ist der Abspann ja da.
Na jedenfalls danke an alle, die bei Steady, bei den Ultras oder im Fanclub sind, deren Namen wir jetzt vorlesen.
Dünns 1.
Christoph empfiehlt öffentlich-rechtliche Premium-Serien, aber Vigil ist schon depubliziert, daher diesen Monat Suits in der ZDF-Mediathek.
Martin Afanasiev.
Guido Baulich.
Mark Bremer.
Oliver Delpys Sidepiece.
Welches Schweinderl hätten's denn gern?
Silke Dietz.
Der Monkey-Dom Dominik Wagner.
Doppeldecker Fahrrad.
Claude Fankhauser.
Kirsten Florista.
Erik Fröhlich.
Daher im Namen der Demokratie, lasst uns diese Macht nutzen. Lasst uns zusammenstehen. Lasst uns kämpfen für eine neue Welt, für eine anständige Welt, die jedermann gleiche Chancen gibt, die der Jugend eine Zukunft und den Alten Sicherheit gewährt.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Hafranek.
Der Jan.
Antj Kästner.
Alexander Klink.
Christopher Kluwe.
Jessica Kugoy.
Sabine Lorenz.
Müsli Müsli, miam, miam, miam.
Rufus Platus.
Jan Rück.
Tobias Salin.
Jörg Schäckis für noch mehr Flausch.
Der Dösewicht muss nicht mehr zu seinen schnatterigen Besserwisser-Dealer gehen. Stattdessen hat er sich bei Dr. Ansei ein Rezept geklickt. Vor dem Datenleak, bei denen natürlich...
Scheiße. Simone Stolz.
Fiete und Olaf.
So, dann muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Annette, wann kommt der Abschnitt friedliche News über Menschen, die unterschiedlichen Konfliktparteien angehören und trotzdem zusammenarbeiten, leben, lieben, vereinsmeiern etc.?
Wenn das Gegenteil die Normalität ist. Nachrichten sind immer eine Störung oder zeigen eine Störung in der Normalität. Und ich möchte nicht in einer Welt leben, in der wir nur gute Nachrichten haben. Lise grüßt die Katana und braucht eigentlich eine Pause von der
Welt. Silvio, der sich fragt, ob Telly den Abspann hört und schon im Fanclub ist, tretet dem Fanclub bei. Es ist sehr kuschelig hier.
Lisa und Sebastian.
Maike Ahrensen.
Bielhund Alice.
Timo Altfelde.
Katrin Apel.
Im Märzen der Bauer hat Schmerzen, sagt Aua.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Peter Blachani.
Jan Blendeck.
Christian Bogen.
Memo an mich selbst, bitte geistreiches Bonmot für die Wochendämmerung ausdenken.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Es ist Herbst. Nüsse, Blätter und Kommentarspalten werden braun.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Anka Carstens.
Viele Grüße von Katan und alles Gute.
Tim Christan.
Clemens Langhans und Christoph Henninger. Gewählt wegen vieler Fiktionen befehdet er alle Nationen.
Christoph Henninger und Clemens Langhans. Im Dummwortgefeuer ist guter Rat teuer, doch schlechter kostet 1000 Millionen.
Inspektor Columbo.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Die Bären sagen Danke. Danke.
Felix sagt Dankeschön.
Wochendämmerung ist mein Leben und ist sie mal nicht da, dann mache ich mir einen Schlitz ins Kleid und finde das wunderbar.
Da ist aber auch jemand irgendwann in den 1960ern geboren. Der Wind, das himmlische Kind.
Ich habe hier einen Klönschnack-Tee aus Bremen. Das muss wohl die norddeutsche Variante vom berühmten hessischen Bubble-Tee sein.
Alice de Schen.
Mein Pups hat Medaillen gewonnen, dein Pups hat einen Trostpreis bekommen.
Cristiano del Tauscho.
Und so weiter, der Left-Wing-Commander.
Roland aus NRW bedankt sich für die Postkarte und stellt fest, die Tage werden wieder länger, doch die Lage, die wird bänger. NRW.
Benny Dingster.
Eins, zwei, drei und vier. Und Refrain singt bitte.
So haben sie mit dem Kopf und dem Mund den Fortschritt der Menschheit geschaffen. Doch davon mal abgesehen, bei Lichte betrachtet sind sie im Grund noch immer die alten Affen.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Clemens Elskamp.
Durstlöscher. Er löscht den Durst.
Roland Erk.
Die ungarische Sprache und so weiter.
Matthias Flader.
Der Flop.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Egmont Frerichs.
Samwise Gamgee. Gamgee, ja, egal.
Samwise gar nichts.
Du und ich Hand in Hand gehen wir zum Dönerstand.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttisch und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Gratz.
Daniel Griesel.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Der Lux grüßt die Elke-Mama, Sally den Pinguin und ihren Papa.
Der Schommi grüßt Ivo, der hoffentlich auch bald Mitglied im Fanclub wird.
Kathi grüßt Joni.
Sebastian grüßt Lisa und dankt für die Empfehlung der Wochendämmerung.
Cecile Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
Der Grüßer ist der Feind des Hörers. Annika H.
Oder er trollt Holgi. Simon Häkler.
Bianca Hammann.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
Katrin Hauser.
Jan Heck.
Sabine Heider.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Nils und Hilke.
Weisheiten der Menschlichkeit Nummer 5. Heute ein Zitat von Ludwig Strauss. Was die Seele nicht wissen will, danach kann das Ohr noch so inständig horchen und 100 Stimmen mögen es ihm zuschreien. Es dringt nicht ein.
Kurze Hose.
Könnte auch eine gute Erklärung für Friedrich Merz sein. Katharina Höhl.
Ich finde ja, mit Verlaub, eine der besten Erklärungen für Friedrich Merz ist, das ist ein 70-jähriger Multimillionär. Was interessiert, wenn ich 70 und Multimillionär wäre, was würde mich da noch interessieren, außer mein eigenes Wohlergehen und das Wohlergehen meiner Lieben?
Was Donald Trump von dir denkt?
Da geht es ja um dein eigenes Wohlergehen. Ich habe wirklich den Verdacht, dass Friedrich Merz, der in seiner tiefen Verletzung, dass er nie zum Zug gekommen ist so richtig, jetzt alles darauf, sich komplett darauf kapriziert hat, zum Zug zu kommen, ohne überhaupt eine Idee davon zu haben, was er dann machen würde, wenn er zum Zug gekommen ist. Mhm. Und darüber hinaus auch einfach viel zu unerfahren ist. Der hat ja noch nie irgendwas gemacht.
Ja.
Der hat nicht mal irgendwie ein mittelständisches Unternehmen geleitet oder irgendwie sowas. Der hat immer nur sein Adressbuch versilbert, irgendwo im Parlament gesessen und so. Das ist schon ein ernstzunehmender Job. Aber ich glaube nicht, dass das ein Job ist, der dich dazu qualifiziert, irgendwo eine Führungsposition inne zu haben. Außerdem ist er Multimillionär, das heißt, ihm kann vollkommen egal sein, wie die Welt um ihn herum aussieht. Und er ist so alt, dass ihm sowieso egal sein kann, was in 10, 12 Jahren ist.
Anja und Jan in Bielefeld.
Nils Israel.
Der Ober-Emmengraben ist ein typisch Frittenthaler Bach.
Der Ober-Frittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Roland ist kaputt.
Und das, was ich über Friedrich Merz sage, sage ich übrigens über alle 70-jährigen Multimillionäre, die so tun, als würden sie sich für mich interessieren.
Hm.
Wollte ich nur mal sagen, das hat jetzt nichts mit seiner Parteizugehörigkeit oder sonst was zu tun. If you put your hand in the crack und so weiter.
Michael Jess.
Felix Johannes.
Tobias Johannes.
Micha K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Skandal, die deutsche Bevölkerung isst pro Jahr weniger Kartoffeln als der europäische Durchschnitt.
Kamikaze.
Jasmin Kieselirmak.
Tim Klausmeier.
Andreas Klein.
Isolde Klein.
Oliver Kleinert.
Danny Knedler.
Anna und Hagen, Nulz und Zalewski.
Patrick König.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Jule Krohn.
Thomas und Corina.
Thilo Künstler.
Dem Kubetzki.
Oliver Kuhlfink.
Jeanette Lechner.
Dietmar Lesen.
Dennis Lichtentäler.
Eva und Andreas, Botschafter der Liebe. Liebe kommt ohne Esoterik aus, wenn man auf Reflexion, Vertrauen und Erkenntnis baut.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Heiko Linke.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
Isolde Maduschen.
Robert Manik.
Wenn auch etwas verspätet, danke für die schöne Weihnachtskarte und so weiter.
Nevermind.
Die Messboje misst.
Die Messboje misst, die Heulboje heult und die Röpsboje nimmt Alka-Seltzer.
Johannes Möller probiert auch mal aus den Namen zu ändern.
Der Robert zitiert, es ist nur ein Job, Gras wächst, Vögel fliegen, Wellen schlagen in den Sand, ich verprügle andere Leute, Muhammad Ali.
Nur ein Job. Herr Vorsitzender. Die Mulle.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Nächste große Ehrung. Pornostar überreicht Trump Weltrekord für meiste Blowjobs innerhalb von 24 Stunden.
Celine Neubig.
Gung, nicht patriotischer Europäer aus dem Erzgebirg Mirikwidi.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer Norbert.
Bernd Nossen.
Michael Ott.
Barbara Pelchen.
Boris Perner.
Axel Philipsenburg.
Nils Planthold.
Josef Porter.
Nick Praus.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe gratuliert Camilla Collett zum 213. Geburtstag.
Wer ist das?
Ich weiß es nicht.
Axel Rasmussen.
Dispatches from the Nordreich. Norway announces Nobel Peace Prize for everyone to initiate world peace.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Rebschläger.
Matthias Richter.
Miriam Richter wieder Hinker.
Marc Riese.
Weißt du, dieser ganze Fuck-up, den der Trump da macht, alleine mit diesem Friedensnobelpreis. Ich bin mir mittlerweile nicht mehr sicher, welches Land in welcher Stadt den Friedensnobelpreis verleiht.
Ja. Ja, also, ich weiß,
das ist doch
was
alles
du meinst.
Nicht zu fassen. Das ja. ist so. Ich, Moment mal. Redet der jetzt Quatsch oder nicht? Ich muss es nachschlagen. Das ist doch nicht mehr normal hier. Das ist doch.
Ja.
Halt dich an deiner Liebe fest, Rio Reiser.
Lilly Rohe.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Jürgen Schäfer.
Maximilian Schiffers.
Janis Schnitzer.
Danke und schöne Grüße.
Dirk Schumann.
Ich sag das immer in so einer Troy McClure-Stimme, ne? Fällt mir gerade so auf. Danke.
Hallo, ich
und
bin
schöne
Troy McClure.
Grüße.
Ich weiß nicht wie. Ja, okay. Lisa Schwarz.
Konse Skibidibi.
Daniela Stark.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Heike Stoll.
Günther Stück.
Claudia Taschow.
Don't panic. Tease to people with kindness.
19.
When a grid's misaligned with another behind, that's a moire.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Evil begins when you begin to treat people as things.
Moritz Timm.
Der Ferdinand überweist ab Januar direkt aufs Konto und sagt bis dahin ganz oft Tschüss und so weiter.
Die Jule und der Pascal.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
haben das zusammen mit Priscilla und Gwyneth Molesworth einfach mal so beschlossen. Ha! Nimm dies, 2026.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreue.
Robert Ferst.
Audra Fischer.
Macht mit beim Digital Independence Day an jedem ersten Sonntag im Monat. Website DI Day. Grüße vom Känguru.
Luisa Weyers.
Timo Wicki.
Martin Wittmann.
Tobias Wirth.
Stefan Wolf.
Cindy und Timmy Wüst.
Heike und Axel Z aus Z.
Uwe Zieling.
Stefan Zimmermann.
Und zu guter Letzt nicht so sehr den Sand in den Kopf stecken.
Und Metobanavk.
Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön für den Lebensunterhalt.
Und das war die Wochendämmerung von Freitag, dem 23. Januar 2026. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
Tschüss.